Ich habe auch noch die Geschenke der letzten 5 Jahre, aber wir treffen uns so selten.
Ja, aber du kannst mir die schicken. Ich kann dir die Adresse geben. So, damit habt ihr jetzt auch mal gehört, was wir hier so vor unserer Sendung besprechen. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um den Podcast und ums Fahrrad, Folge 322. Wie ihr gerade mitbekommen habt, hat der Chris noch Geburtstagsgeschenke von 5 Jahren für mich, die er mir jetzt mit der Post schickt. Ihr alle seid Zeugen, das ist schon mal gut. Mehr Zeugen hatte ich für noch nichts, was ich in meinem Leben getan habe wahrscheinlich. Und wünsche in die illustre Runde einen schönen guten Tag, lieber Thomas, einen schönen guten Tag, lieber Chris.
Ja, hallo.
Schönen Tag, hoffen wir, dass er gut bleibt.
Also was soll jetzt noch passieren? Also außer, dass du mal wieder das falsche Fenster zumachst oder, keine Ahnung, in Bayern das Internet abgestellt wird.
Ja, ich befürchte tatsächlich, dass jetzt die technischen Pannen jetzt alle schon abgekaspert sind und jetzt hoffe ich einfach, dass es ein vernünftiges Rennen noch wird, weil wir sind ja live im Radrennen der Weltmeisterschaft und ich hoffe mal, dass da nichts Blödes passiert. Nee. Also ich meine jetzt nicht, was den Rennausgang betrifft, sondern eher, dass da kein Unglück passiert. Hatten wir zur Genüge in den letzten Tagen.
Ja. Also, wir sind heute, wie Chris gerade schon gesagt hat, während des WM-Live-Rennens haben wir uns zur Aufnahme zusammengeschlossen. Gucken das so nebenher so ein bisschen, aber im Primär geht es darum, nochmal die Tour den Deckel drauf zu machen, die heute vor einer Woche zu Ende gegangen ist. Unsere finale Einschätzung des Ganzen. Die einzelnen Etappen gehen wir nochmal ganz kurz durch, damit ihr, die keinen Fernseher haben und nur auf unsere Berichterstattung angewiesen sind und jetzt eine Woche ganz aufgeregt gewartet haben, was ich nicht glaube, dass es solche Menschen gibt. Aber dass ihr das noch habt. Du warst doch auch im Urlaub, Thomas, richtig?
Ja, genau, ich war quasi da, wo du auch warst.
Ja, wir haben Staffelübergabe gemacht. Ich bin in Lissabon losgeflogen und du in Faro angekommen. Gibst du meine Einschätzung, teilst du die? Also Portugal, schönes Urlaubsland.
Portugal, sehr schönes Urlaubsland. Und zumal ich jetzt auch endlich mal die Gelegenheit hatte, mir den Alto da Foya von der Algarve-Rundfahrt anzugucken.
Und deine Einschätzung?
Ja, schöner Rollerberg zum Saisoneinstieg. Könnte man auch gut selbst mal mit dem Fahrrad hochfahren.
Du bist mit dem Auto hochgefahren?
Klar, nur mit dem Auto.
Ja. Hättest du nicht vielleicht unten irgendwie so ein Rad klauen können und dann nur so ein Pucki-Rad hoch? Unterschreibe ich auch. Warst du schon mal in Portugal, Chris?
Ja, ich war tatsächlich schon mal in Portugal. Das muss jetzt so 3-4 Jahre her gewesen sein. Allerdings nur in Lissabon. Also für 4 Tage. Sehr, sehr schöne Stadt. Also ich fand es wirklich schön. Vom Umland sehr, sehr wenig gesehen, also quasi nichts. Aber ja. Lissabon hat mir grundsätzlich schon gefallen. Wir hatten einen sehr, sehr lustigen, Reiseführer oder einen, der eine Stadtführung mit uns gemacht hat. Das war sicherlich abenteuerlich. Habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran, aber im Umland quasi nichts gesehen.
Also wir waren auch
von daher bleibt es dabei, gerne nochmal in den nächsten Jahren. Und da bin ich auf eure Reisetipps natürlich sehr gespannt.
Also wir waren auch 3 Tage Lissabon und dann am Ende nochmal 2 Tage Lissabon und kann ich auch nur unterschreiben. Sehr, sehr schöne Stadt. Aber sehr, sehr schöne Stadt. Eine Stadt kann eigentlich nur auf dem Fahrrad richtig erkundet werden, was in Lissabon echt nicht ganz so einfach ist, denn die Stadt ist wirklich sehr, sehr hügelig. Die haben sogar teilweise, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen oder bist damit sogar gefahren, Straßenbahnen, die wirklich nur 800 Meter weit fahren, aber dafür einfach unfassbare Höhenmeter überwinden dabei.
Erinnere mich bitte nicht daran. Sehr, sehr blöde Anekdote. Wir waren zu viert unterwegs, 2-3 Tage dagegen gewehrt, einmal mit so einem Ding mitzufahren. Mhm. Das war aber eher so eine Ringbahn. Also das war so die Ringbahn, die jetzt für Lissabon wirklich typisch ist und auch wirklich jeder Tourist einmal fahren muss. Ja. Gut, erstmal standen wir 1 Stunde an der Starthaltestelle, bis wir mal in so ein Ding reinkommen.
Was?
Ich hatte gar keine Lust darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hab dann gesagt, okay, gut, wenn wir uns jetzt wirklich an die Starthaltestelle stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest noch recht hoch, dass wir da einen Sitzplatz bekommen. Wir sind da so mit als Erste rein. Ich gleich auf so einen schönen Sitzplatz am Eingang hingesetzt und gedacht, okay, gut, ich lasse das Ganze jetzt 1 Stunde über mich ergehen. Das Ding wird rappelt voll, also so wie man sich's von deutschen Schulbussen einfach nur im schlechtesten Sinne vorstellen kann. Und wir sind 5 Minuten unterwegs, dann kommt dann eine junge Dame zu mir und zeigt auf ein Schild oberhalb von mir. Und da hatte ich mich wohl auf den schwangeren Platz gesetzt. Und die Dame war schwanger, hatte noch zwei kleine Kinder dabei. Ich hatte relativ wenige Argumente, diesen Sitzplatz für mich zu proklamieren. Stand da noch 20 Minuten bestimmt. Ich bin relativ groß, mit geducktem Kopf in dieser Bahn. Ich habe natürlich nichts gesehen, weil die Fenster viel zu tief waren, und habe mich dann nach 20 Minuten dazu genötigt gefühlt, diese Bahn zu verlassen, bin dann wieder quasi zum Hotel gelaufen, und ja, das war so meine Erinnerung an Lissabon, die schlechteste Erinnerung, von daher danke, dass du es ansprichst.
Wir sind in diese Ringbahn oder diese Bahn, die dann so viel im Kreis fährt oder wo man quasi eine Stadtrundfahrt in der Bahn machen kann, in dieser Straßenbahn, in dieser wunderschönen alten Straßenbahn. Wir sind irgendwann zwischendurch auf der Strecke einfach eingestiegen, haben uns auf den Sitzplatz gesetzt, sind eine gute Dreiviertelstunde damit gefahren, sind ausgestiegen, haben etwas getrunken, sind dann auf der anderen Seite wieder eingestiegen in die Bahn ohne jegliche Wartezeit. Wunderschönes Wetter, aus dem Fenster geguckt, mit der Hand die Gebäude berührt, so nah fährt man an den Gebäuden ran. So kann die gleiche Geschichte komplett anders laufen.
Ja.
Und Piktogramme sollte man ja eigentlich auch erfassen können, aber nun ja, nun denn, so ist es halt. Kommen wir jetzt aber zum Radsport. Wir machen, wie gesagt, die Tour de France noch eben dicht. Und da hatten wir, wenn ich mich recht entsinne, aufgehört bei Etappe Nummer 14. Heißt das, dass wir 7 Etappen mal kurz im Sauserschritt durchgehen, damit wir dann mal unser Gesamtfazit ziehen können. Etappe Nummer 15 von Lyon nach zum Grand Colombier. Du hast das wunderschön tituliert, Thomas, als die erneuten slowenischen Festspiele. Und das trifft es auch, glaube ich, im Kern ganz gut. Pogacar vor Roglic bei dieser Bergankunft, Richie Port überraschend gut, oder was heißt überraschend gut, im Nachhinein hat er einfach nur das gemacht, was er die ganze Zeit gemacht hat, ist gut mitgefahren, vor Miguel Ángel López und Enric Mas. So sah es auf dem Papier aus. Gibt es irgendetwas, was Besonderes war an dieser Etappe, außer das Ergebnis? Und das war eigentlich nicht so besonders.
Ich würde sagen, der totale Einbruch von Egan Bernal an dem Tag.
Ah, das war der Tag, okay. Ja, das war in der Tat besonders. Er hat da richtig einkassiert. Hat er das in der Form erwartet? Oder hat das irgendjemand vorhergesehen, dass es so schlimm kommen wird? Thomas, ich sag einfach mal den Namen immer, dann ist es einfacher für euch, wer jetzt vielleicht anfangen soll.
Also niemals.
Niemals.
Also, dass er den Slowenen vielleicht nicht gewachsen sein könnte, hätte man vielleicht vermuten können, so wie das Rennen bisher abgelaufen ist, aber dass es so ein Einbruch wird, sicherlich nicht. Vor allem, das war ja wie von jetzt auf gleich Stecker gezogen und die Minuten haben sich nur so angehäuft. Interessant war auch, dass Quintana nahezu zum gleichen Zeitpunkt auch eingebrochen ist. Das war schon recht interessant. Also wir hatten ja sehr, sehr lange 4 Kolumbianer unter den Top 6 oder sehr, sehr lange weit vorne dabei. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass es so ausgeht.
Ich habe ehrlich gesagt geguckt, ob am Tag vorher irgendwie kolumbianischer Nationalfeiertag war und die zu tief ins Glas geguckt haben oder so. Weil damit konnte ich jetzt, ich meine, Miguel Ángel López und Rigoberto Urán haben sich an dem Tag zumindest noch im Gesamtklassement etwas verbessert und haben mit 18 Sekunden für Urán und López 8 Sekunden, konnten ja mithalten. Ne? Aber dass die zwei, also Bernal und Quintana, 3 Minuten beziehungsweise 7 Minuten für sich einfangen, niemals. Also ich war immer noch, was wir auch hier im Podcast so erwähnt haben, immer noch der Überzeugung, der Bernal pokert sehr, sehr darauf, am Ende der Tour in vollkommener Form zu sein. Und das ging komplett nach hinten los. Also Desaster kann man nicht anders sagen. Kompletter Strategiewechsel ja auch ab dem Tag bei Ineos. Die haben ja gesehen, also das, ich würde sagen, bei Ineos war an dem Abend wirklich alles auf den Kopf gestellt.
Ich denke mal, dass, oder das ist meine Vermutung, spielt auch nicht nur die physische, sondern auch so die mentale Komponente bei Bernal da rein, weil letztes Jahr, als er die Tour gewonnen hat, hatte er nicht den großen Druck, da war immer noch ein Geraint Thomas als, ja, gemeinsamer Leader da, und diesen Jahr kamen halt alle nur auf ihn, also die ganze Radsportwelt auf ihn geguckt, und ich glaube, das ist in so jungen Jahren gar nicht so einfach, damit klarzukommen, und das wird auch damit reingespielt haben.
Ist es denn vielleicht vor dem Hintergrund auch eine noch größere Dummheit gewesen, Bernal als alleinigen Kapitän ins Rennen zu schicken vom Team Ineos? Hätte man da nicht einfach sagen können, zumindest nach außen, okay, wir gehen mit Geraint Thomas als Kapitän neben Egan Bernal rein ins Rennen und hätte so ein bisschen Druck von ihm nehmen können?
Im Nachhinein sehr einfach.
Ja, klar, wie immer.
Da sind wir da. Man jetzt, tatsächlich, also wenn man jetzt so die Leistung bei der Dauphiné Rundfahrt mit betrachtet, hatte Geraint Thomas da nicht die besten Beine. Und die Frage ist natürlich auch, wie stark sich die beiden dann unterstützen würden, wenn es dann wirklich mal so weit käme, dass beide auf Augenhöhe fahren, oder ob dann auch wirklich Geraint Thomas bereit ist, die weitere Saison aufs Spiel zu setzen, indem man sich bei der Tour de France rein für einen Co-Kapitän da mit verausgabt. Mhm. Von daher, ich fand grundsätzlich die Entscheidung von Brailsford schon richtig, zu sagen, okay, wir setzen alles auf die Karte. Bernal, der mit Sicherheit im Vorfeld der stärkste Fahrer von Ineos zu sein schien. Ich muss zusätzlich sagen, dass gefühlt so das ganze Team ein Stück weit was hat vermissen lassen. Also es war ja nicht nur, dass Bernal...
Sollen wir das vielleicht ganz am Ende vielleicht das so ein bisschen mehr in das Gesamtfazit packen? Also ich weiß, ich habe selber jetzt schon ein bisschen dahin geleitet, ne? Aber ich würde das vielleicht ganz am Ende so, ne, ob das ein Wachwechsel war und die Teams, die Top-Teams vielleicht, wie es klar gelaufen ist. Das würde ich, glaube ich, ganz am Ende des Tourblocks gerne machen, wenn das in Ordnung ist.
Gerne, was ich vielleicht an der Stelle nur sagen will. Ineos hatte natürlich schon auch ein gewisses Pech. Also ich meine, Sivakov, der auch im Vorfeld ganz, ganz stark war, ist gleich am Anfang mehrfach gestürzt und kam sicherlich die ganze Rundfahrt über nicht an sein Leistungsmaximum ran. Und man hat sich da sicherlich auch gedacht, okay, die Fahrer, die man jetzt nominiert, dass die ein Stück weit stärker sein würden.
Ja.
Aber trotz allem, klar, im Nachhinein ist es immer einfach zu urteilen.
Ja. 16. Etappe von La Tour du Pin nach Villard de Lans, die Kemna-Festspiele. Ich kann das Wort so schlecht aussprechen und ich schubse, sagt man ja auch. Der junge deutsche Lennart, den erfahrenen Ineos-Kapitän, Giro-Sieger Carapaz dort einfach mal in Grundboden und ins Kellerstockwerk gefahren hat, in dieser Ausreißergruppe, hat mir wirklich den allergrößten Respekt abgerungen. Und unfassbar gut. Ein unfassbar schöner Tag für den deutschen Radsport, finde ich.
Ja, also ich war überrascht, wie taktisch abgezockt, das auch Lennart Kemna gemacht hat, weil Carapaz hat sich da selbst so ein bisschen ins Boxhorn gejagt, weil er hat in der Gruppe an diesem vorletzten Anstieg den stärksten gespielt, immer wieder attackiert und somit seine Karten offen gelegt, während Kemna da teilweise noch so ein bisschen geblufft hat und auch mal die Führung verweigert hat, und dementsprechend war dann Carapaz ja total erstaunt, als Kemna dann auf einmal weggefahren ist. Und ja, da haben diese 15-20 Meter Loch auf der Kuppe gereicht, weil wenn Kemna einmal weg ist, der ist halt viel besserer Zeitfahrer als Carapaz.
Ja. Also rundum gut gemacht, also wirklich völlig, man hätte es nicht besser machen können, und ich glaube, wir hatten auch vorher gesagt, okay, das könnte eine Etappe für Ausreißer sein, das war es ja auch dann im Endeffekt, ne? Das, also von den Grand Tour Leadern oder von denen, um die es ging, sich da keiner eingemischt hat. Simon Geschke noch auf Platz 5 als Ergänzung, also der ja auch eine gute Tour gefahren ist, unauffällig, aber den entsprechenden an manchen Tagen dann halt so auf sich aufmerksam gemacht hat, der ja auch um Vertrag fährt für die kommende Saison. Da denke ich mal, hat er auch eine gute Visitenkarte da mal auf den Tisch gelegt und war einfach, also alles richtig gemacht an dem Tag. Chris, wie hast du das gesehen?
Ich war begeistert.
Also ist ja schon so euphorisch, wie du das sagst, weiß ich nicht, ob du wie viele Flaschen Sekt an dem Tag noch aufgemacht hast.
Nein, tatsächlich ist es so. Ich war ja 2015 für Velohome bei der Bayern-Rundfahrt. Und am ersten Tag war die Teampräsentation in Regensburg. Und da gab es natürlich einige Topfahrer, die da am Start waren. Degenkolb war beispielsweise das Aushängeschild. Und ich kann mich erinnern, den ersten Fahrer, den ich interviewt habe an dem Tag, das war Lennart Kemna. Der stand da dann irgendwie nach seiner Präsentation so 30 Meter weit weg von allen Leuten, irgendwie verloren in der Fußgängerzone. Und damals habe ich ihm dann nochmal rückwirkend gratuliert für seinen Zeitfahrsieg bei der Junioren-WM und habe ihn, ja, ich fand ihn sehr sympathisch. Also klar, 18 Jahre damals noch jung, ganz am Anfang seiner Karriere bei Stölting damals noch. Und habe ihn dann so die nächsten Tage so ein bisschen mehr beobachtet. Und der Junge, der war wirklich klasse bei dieser Rundfahrt. Mhm. Mit 18 Jahren da mitzufahren, ich glaube, wurde am Ende Elfter. Und habe seitdem eigentlich immer so ein bisschen auf ihn geguckt und war mir sicher, aus dem wird mal was. der dann 2017 ja dann auch bei der Vuelta wurde mal Siebter im Zeitfahren und hat da schon recht früh auch mit dem Teamzeitfahr-WM-Sieg schon richtig, richtig Großes unter Beweis gestellt. Hatte dann 2018 ein sehr, sehr schweres Jahr. 2019 dann bei der Tour schon richtig stark, auch in der dritten Woche. Und ich glaube, das ist was, was ihn tatsächlich auch auszeichnet, dass er eine gute Regeneration hat. Und dann der Wechsel zu Bora. Und ich habe am Anfang gedacht, ist das der richtige Schritt tatsächlich, sich da jetzt quasi so rein in den Dienst eines anderen zu stellen und ohne vielleicht die Möglichkeit zu haben, auf freie Schnauze einfach mal rausfahren zu können. Und vielleicht war für ihn auch durch den Sturz von Buchmann dann doch die Möglichkeit da, sich mal selbst zu beweisen. Und er hat ja nicht nur auf dieser Etappe große Leistung bewiesen. Er hat ja tatsächlich auch nach Martinez als Zweiter dann auch mal eine Etappe zu Ende gebracht, wo er richtig, richtig stark war.
Das war die Etappe Nummer 13.
Er hat für Sagan gearbeitet, also letzten Endes, auch wenn man immer sagt, ja, es ist leichter als Ausreißer, wenn man quasi sich 90% der Etappen zurückhält und dann quasi nur auf einer Etappe mal All-In geht. Ich glaube, gerade das war nicht der Fall. Ich glaube, dass er auch auf den Etappen, die er jetzt nicht in der Fluchtgruppe verbracht hat, auch sehr, sehr hart gearbeitet hat und da auch wirklich gezeigt hat, was er wirklich kann. Und ich erhoffe mir da wirklich in der Zukunft noch einiges. Also ich habe mich schon über den Etappensieg bei der Dauphiné sehr, sehr gefreut und natürlich über den Etappensieg bei der Tour umso mehr. Also ich fand es richtig klasse.
Wird er jetzt ein Etappenjäger oder wird er ein Grand Tour-Fahrer?
Kann man, glaube ich, jetzt gar nicht so wirklich sagen. Also nicht jede Karriere läuft natürlich linear. Bei Buchmann ist sie relativ linear verlaufen. Da ging es jedes Jahr so ein bisschen weiter nach vorne. Wenn man die beiden möglicherweise vergleichen will, dann sehe ich sie auf einem nahezu ähnlichen Weg, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich sage, gerade in jungen Jahren war Kemner sicherlich noch ein Stück weit stärker als Buchmann. Muss man tatsächlich abwarten. Also Kemner hat sicherlich aber auch die Zähigkeit, gerade hinten raus nicht abfallen zu können. Aber man muss es abwarten, inwieweit es ihn natürlich auch belastet, wenn er wirklich mal 21 Etappen oder wenn es mal eine einwöchige Rundfahrt ist, 7 oder 8 Etappen am Stück immer fokussiert vorne dranbleiben zu können, weil das ist natürlich eine Eigenschaft oder eine Qualität, die er bis jetzt noch nicht hat unter Beweis stellen können.
Oder müssen.
Jeden Tag fokussiert zu sein. Mhm. Auch zu müssen, natürlich.
Was meinst du, Thomas? Also glaubst du, in welche Richtung siehst du ihn gehen dann irgendwann mal?
Ich fand das ein bisschen überraschend, was man dann also bei Bora gesagt hat, dass er, Kemner, so jemand, also jetzt noch keiner ist, der irgendwie 3-wöchige Landesrundfahrten in Angriff nehmen soll, sondern er einer ist, der auf Etappensiege geht. Ich sehe das ähnlich wie der Chris. Also es gibt ja oft Helfer, die in einem Team als Helfer super gut waren und dann gesagt haben, gut, jetzt will ich selbst mal die Tour gewinnen und gehe in ein anderes Team und haben dann teilweise als Kapitäne eine schlechtere Position am Ende rausgefahren als Helfer in ihrer alten Mannschaft. Also wie gesagt, auch dieser Druck, damit klarkommen zu müssen, das liegt nicht jedem. Und ist eine ganz offene Frage, ob er das in Zukunft kann.
Es ist ja auch so, dass diese halbjährige Pause 2018, ne, vielleicht will man auch ganz bewusst ihn aufgrund dessen, dass es damals ja, ich sag mal, dass er ein bisschen Auszeit brauchte, vielleicht ihm auch bewusst gar nicht so früh oder so schnell deswegen zum Grand Tour Fahrer oder zum Leader einer mehrwöchigen Etappenfahrt machen, ne, dass man sagt, okay, er ist jetzt vielleicht in der Hinsicht ein etwas sensiblerer Fahrer und kann mit dem Druck weniger gut umgehen, nehmen wir ihn da mal raus, ne, und gucken einfach mal langsam. Und solange er solche Leistungen bringt und solange er bei jeder Grand Tour, die er mitfährt, als guter Helfer unterwegs ist und jeweils immer eine Etappe gewinnt, hey, das hat Ernst Jens Vogt nicht geschafft und gilt heute noch als Legende der Helfer. Insofern.
Also was mich vor allem auch begeistert, ist die Klarheit in seinen Interviews. Das ist kein Geplänkel, das ist einfach die knallharte Wahrheit, die er da offenbart und Das finde ich wirklich toll.
Ich fand das also auch so ganz bezeichnend. Also wenn man mal so diese Interviews beispielsweise vergleicht nach seinem Etappensieg und das beispielsweise von Simon Geschke nach seinem Etappensieg bei der Tour, der eine ist in Tränen ausgebrochen und der andere hat das so ganz, ganz nüchtern analysiert einfach.
Mhm. Ja, ne, es ist, ich sag mir mal, ein Sportler braucht ja nicht unbedingt also ein bisschen Grips zu haben, kann sicherlich nie schaden, in keinem Zusammenhang. Ne, aber ein Sportler ist jetzt nicht dafür, von ihm verlange ich nicht, irgendwie noch danach klare Worte zu sprechen. Ne? Umso schöner, wenn es sowohl auch für den Sportler als auch für die Zuschauer, als auch den Interviewenden, Interviewer, wenn es dann da zu klaren Aussagen kommt und jemand auch so ein bisschen was zurückgibt bei einem Interview.
Ne? Ja, und wobei natürlich, Thomas, ist da schon auch ein gewisser Unterschied da. Also Simon Geschke hat diese Etappe 2015, war es meine ich, in Pralou mit 29 gewonnen. Das war bis dahin sein größter Sieg und er weiß sicherlich auch, dass er quasi körperlich ein Stück weit jetzt nicht unbedingt Weltmeister wird, sicherlich auch nicht die Tour de France gewinnen wird und hatte davor auch keine größeren Siege, sage ich jetzt mal. Und Lennart Kemna war schon Juniorenzeitfahr-Weltmeister, hat jetzt eine Etappe bei der Dauphiné gewonnen und da ist, glaube ich, dann auch der Sprung zu diesem Tour de France-Etappensieg, wenn man sieht, was er vielleicht in der Zukunft auch noch erreichen kann oder will, vielleicht auch nicht der ganz, ganz große Erfolg, den man jetzt dann vielleicht seit 10 Jahren im Profibereich dann auch wirklich mal realisiert hat. Mhm. Ich glaube, das muss man da auch noch mitsehen.
Insgesamt, um die Etappe damit auch mal abzuschließen, hat sich da bei den Führenden unter den Top Ten wirklich so gut wie nichts getan, außer dass Nairo Quintana dann nochmal ein Stück zurückgefallen ist von Platz Nummer 9 auf Platz 10. Tom Dumoulin als bester Helfer von Roglic hat sich nach einem Platz nach vorgearbeitet auf Platz 9. Eine These, die wir ganz am Anfang der Rundfahrt mal hatten, vielleicht ist sogar er derjenige, der am Ende profitieren wird, wenn Roglic einbrechen sollte, war zu diesem Zeitpunkt jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt ganz unrealistisch noch, ne, mit als guter Zeitfahrer, warum nicht. Kommen wir zur Etappe Nummer 17, wenn ich das richtig auf dem Tableau habe. Das war dann der Tag von Miguel Angel Lopez, der als einfach mal nicht ausgerissen, aber attackiert hat, keiner konnte mitgehen und zumindest einmal an einem Tag die Slowenen so ein bisschen in die Schranken weisen konnte und an dem Tag sich den Tagessieg geholt hat. Chris?
Ja, passt.
Ja, passt.
Also
gut zusammengefasst, danke.
Im Vergleich zum Endergebnis noch überraschend, dass Roglic da Pogacar nochmal distanziert hat. Und rückwirkend habe ich mir dann schon die Frage gestellt, inwieweit das vielleicht dann doch ein bisschen noch gepokere war.
Von Pogacar?
Den Gegner vielleicht in Sicherheit zu wiegen. Ich weiß es nicht, macht man natürlich in der Situation nicht, aber es war dann schon ja stark abweichend vom Ergebnis im Zeitfahren.
War dann auch, glaube ich, der Tag, an dem Egan Bernal, weiß ich was, an dem Tag, an dem er nicht mehr angetreten ist und rausgegangen ist? Ich glaube schon. Wo man dann auch gesagt hat, okay, das bringt hier nichts mehr. Lass ihn. Habt ihr was gehört, ob er nochmal bei irgendeiner Grand Tour starten wird? Also bei der Vuelta vielleicht nochmal? Als Helfer?
Bei der Vuelta vielleicht.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man gesagt hat, okay, jetzt hier nichts mehr an Energie verschwenden. Lass uns mal ein bisschen bei der Vuelta noch mitfahren, wo er vielleicht nochmal eine dreiwöchige Rundfahrt auch als Co-Kapitän, Helfer von Froome vielleicht, ohne Belastung fahren kann.
Ja, da muss ich jetzt laut lachen.
Warum?
Helfer von Froome. Da könnten wir vielleicht überlegen, ob wir vielleicht Rolf Aldag nochmal reaktivieren. Ich glaube, das würde reichen.
Ja, müssen wir gucken, ne? Das wird die Zeit bringen.
Oder ob sein Vertrag bei Eurosport doch zu lukrativ ist, um da nochmal. Also, nee. Also, ich glaube, Froome ist durch.
Warten wir mal ab. Das können wir in der Vorbesprechung zur Vuelta dann erörtern, was es da an Möglichkeiten gibt.
Also, Carapaz ist für die Vuelta bestätigt. Ja. Wir können gerne jetzt schon eine Wette abschließen, wer da am Ende weiter vorne landet.
Okay, aber vielleicht wird er dann als Helfer von Carapaz ja nochmal eine dreiwöchige Rundfahrt fahren.
Ja, das ist eine andere Nummer.
Hm, okay. Ja, Froome wird er
jetzt. Ich habe noch zwei Erkenntnisse von der Etappe
für gerne.
Mich persönlich gezogen. Zum einen war es die einzige Etappe, finde ich, bei der gesamten Tour, wo ein anderes Team außer Jumbo-Visma mal probiert hat, irgendwie das Rennen zu diktieren, nämlich Bahrain-McLaren, auch wenn das letztlich mit Landa nach hinten losgegangen ist. Aber sie haben immerhin dafür gesorgt, dass das Rennen so hart war, dass nach und nach wirklich ja dann alle weggeplatzt sind und die Fahrer einzeln ankamen. Und zweiter Punkt, dieser Col de la Loz ist ja ein neuer Anstieg gewesen bei der Tour, der, wir haben es schon vorher gesagt, brutal schwer ist zum Schluss. Und so über die ganze Tour gesehen finde ich, so kristallisiert sich das auch über die letzten Jahre gesehen immer mehr heraus, dass es wirklich solche Hammerberge braucht, um wirklich Unterschiede bei den Favoriten zu machen, weil ansonsten ist es immer das Gleiche, dass irgendwie ein Zug, ein Bergzug mit ein paar Helfern von vorne fährt und ja, halt die Favoriten sich gar nicht auf den Zahn fühlen können, weil einfach das Niveau und der Radsport so schnell geworden sind in den letzten Jahren, dass es wirklich solche Dinger braucht, damit wirklich die Favoriten am Ende unter sich sind.
Und die kürzeren Etappen, das war ja jetzt mit 170 Kilometer jetzt eher so eine nicht ganz so lange und nicht, also so mittellange Etappe, aber vielleicht auch einen größeren Druck auf die Fahrer auszuüben im Sinne von, dass schnell was passieren muss, weil sie einfach gar nicht so viel Zeit haben, um aktiv zu werden. Das finde ich auch, habe ich auch gedacht dann nach der Etappe, dass das erste Mal war, dass jemand anderes versucht hat, Aktien zu setzen. Und Mikel Landa war ja auch so ein bisschen unter, ich will nicht sagen Zugzwang, aber 17. Etappe, da kam nicht mehr so viel, dass man sich hätte nochmal zurücklehnen können und sagen, ja, machen wir es nächste Woche. Im Gesamtklassement hatte sich an dem Tag dadurch nur insofern etwas verändert, dass Rigoberto Urán von Education First da nicht mehr ganz mithalten konnte und dementsprechend 3 Plätze auf Platz 6 runtergegangen ist und Miguel Ángel López sich auf das Podium gefahren hatte, Platz 3 und Richie Porte auf Platz 4 hochgegangen ist. Vorne immer noch Roglic zum damaligen Zeitpunkt mit rund 57 Sekunden auf Pogacar. Etappe Nummer 18 war dann diese Etappe, ja, wie hügelig, wie soll man sagen, was war es für ein Profil? Also
eine richtige Bergetappe, also es war fast schon die Königsetappe der Tour vom Profil her.
Ja, aber nicht so im Sinne von ein, zwei lange Anstiege, sondern es waren immer so mehrere, also es verteilte sich auf 1, 2, 3, 4, 5 Anstiege im Prinzip.
Dann. Also mich hat es tatsächlich so ein bisschen vom Profil, auch wenn es natürlich höher hinausging, an die Schlussetappe von Paris-Nizza erinnert. Also von den Anstiegen, von der Vielzahl der Anstiege, natürlich ging es ein bisschen länger hinaus, aber so vom reinen Profil her hat es mich stark daran erinnert.
Und an dem Tag hat dann Ineos das gemacht, was sie seit dem Zusammenbruch von Bernal wahrscheinlich sich schon überlegt hatten, dass sie auf Etappenjagd gehen und haben damit Kwiatkowski und Carapaz Arm in Arm über die Ziellinie fahren. Fand ich auch irgendwie, wie fandet ihr dieses Bild? Also
ich fand es erstmal schade. Ich fand es schade, dass Hirschi nicht die Möglichkeit hatte, bis am Ende dabei zu bleiben. Das war tatsächlich das, was mich oder meine Laune da so ein bisschen getrübt hat, weil natürlich auch mit der Etappe dann auch das Bergtrikot mehr oder weniger vorentschieden schien und möglicherweise mit Marc Hirschi vorne drin der Ausgang ein anderer gewesen wäre. Möglicherweise ist natürlich alles hypothetisch.
Was sagst du, Thomas?
Aber das hat man ja auch so lange nicht mehr gesehen, dass halt zwei Fahrer von einem Team eine Etappe alleine vorne beenden. Also da muss ich also weit zurückdenken.
Das kann mich überhaupt nicht erinnern.
Le Monde und Hinault in Alpe d'Huez, ja.
Ja, aber es gab also immer hier von Mapai, gab es nicht mehr die Ankunft bei Paris-Roubaix mit 4 Fahrern? Mapai oder wer war das? Ja, ich glaube schon.
Es gab auch mal bei der Tour Down Under eine Etappe, wo Luis Leon Sanchez und Alberto Contador zusammen angekommen sind.
Das war dann 2-3.
Ich fand das...
War das schon 2-4, so, oder 2-5, sehr, sehr weit zurück, ja.
Ich fand das Bild insofern ein bisschen komisch. Ich meine, einerseits, dass die zwei sich jetzt da freuen, kann ich verstehen. Aber für Ineos gab es doch bis zu dem Zeitpunkt, also ich meine, es war jetzt wahrscheinlich auch eine große Befreiung für das Team Ineos, dass sie jetzt da mal zumindest einen positiven Lichtblick da bekommen haben. Aber so da feiernd, ich weiß nicht, also als Bernal, ich fand das irgendwie komisch. Also ich fand das Team Ineos, auch wenn sie jetzt natürlich da einen kleinen Grund hatten zu feiern, so grundsätzlich kann das ja nicht sein, dass die können ja mit dieser Tour bei weitem nicht zufrieden sein. Sollen wir vielleicht gleich nochmal besprechen, aber das fand ich in dem Moment, habe ich das so gesehen.
Aber sollen sie dann heulend ins Ziel fahren?
Nee, das ja nun auch nicht, ne? Aber ich fand das ein bisschen, stell mal vor, beim Fußballspiel, du liegst 5-1 zurück und oder 5-0 zurück und schießt das 5-1. Da feierst du ja, ne, würde auch jeder sagen, okay, die feiern jetzt gerade, als hätten sie die Weltmeisterschaft gewonnen. Bisschen komisch. So habe ich das gesehen.
Also ich kann es nachvollziehen. Schau mal auf die Situation. Die haben jetzt möglicherweise 15 Tage lang ein großes Ziel gehabt. Alle haben dafür gearbeitet. Alle haben sich im Vorfeld gequält, im Training, bei der Rundfahrt gequält. und dann blockiert es einfach bei deinem Kapitän. Und du hast irgendwie so das Gefühl, die ganzen letzten zwei Wochen, die ganze Arbeit davor, war so ein Stück weit für die Katz. Alles umsonst. Und dann bekommst du die Freiheit, jetzt mal für dich selbst fahren zu können oder fahren zu dürfen. Mhm. Kwiatkowski war sicherlich mal Weltmeister und das wird sicherlich der größte Triumph sein, den er in seinem Leben hatte. Vielleicht wird das auch nochmal, keine Ahnung, aber mit einer der größten Triumphe. Carapaz hat schon den Giro gewonnen, aber die zwei sind jetzt nach vorne raus. Kwiatkowski gewinnt, ich weiß nicht, hat er schon mal eine Tour de France-Etappe gewonnen? Ich weiß es jetzt nicht. Gewinnt möglicherweise seine erste Tour de France-Etappe und Carapaz übernimmt an dem Tag das Bergtrikot. Viel besser hätte es doch an dem Tag im Prinzip für das Team dann noch mit Platz 1 und 2 gar nicht laufen können. Also die Fahrer, die jetzt dann vorne waren, haben sich ja schon ein Stück weit rehabilitiert und haben dann auch gezeigt, jetzt wo wir frei fahren können, wir können doch was.
Mhm.
Also ich kann die Freude schon nachvollziehen.
Ich auch, ne? Also ist ja jetzt gar nicht so, dass ich das jetzt so total tippe, aber ich irgendwie fand ich es komisch. Also die haben jetzt so ein bisschen, also sie haben für sich das Beste jetzt noch aus dieser Situation gemacht nach dem Einbruch von Bernal und nach dem Ausscheiden von Bernal. Ja, nur irgendwie, ich glaube, dieser Vergleich, obwohl ich vom Fußball keine Ahnung habe, der Vergleich, das 5:1 zu schießen, passt ganz gut. Ne? Klar, freut sich der Torschütze, der vielleicht sein erstes Tor dann geschossen hat, auch, aber irgendwie ist es so ein bittersüßer Sieg, finde ich.
Wobei, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die haben ja Glück gehabt, dass sie da nicht noch vom Rad geholt wurden, weil so 50 Meter vom Ziel gab es da so einen Flitzer, der dann da in Richtung der beiden stürmte, aber da war zum Glück dann gleich ein Sicherheitsmann da und hat den da über die Absperrung geschubst.
Ja, das wäre es jetzt noch gewesen. Also wenn Ineos jetzt auch noch so der Sieg genommen worden wäre, das wäre der Kompletteinbruch.
Und man muss ja auch sagen, da war ja wieder dieses Plateau de Gier, also mit diesem Schotter oben dabei. Und der Anstieg war doch ziemlich selektiv. Also auch an dem Tag hat wieder Bahrain McLaren da was probiert, hatten auch Caruso da vorne in der Ausreißergruppe, haben das dann taktisch eigentlich hervorragend gemacht. Landa hat attackiert und oben zu Caruso aufgeschlossen. Aber die anderen waren einfach so stark, dass sie wieder dran waren. Und wer natürlich auf diesem Schotterstück einen Defekt hatte, Richie Porte.
Ja, das stimmt. Da musste ich auch hinterher denken. So, er kann einfach nicht, ohne an irgendeinem Tag irgendein Pech zu haben.
Ich finde, man müsste eigentlich mal die Zeit zusammenrechnen, die Richie Porte durch Defekte auch in dieser Tour verloren hat und die von seiner Gesamtzeit abziehen und dann mal gucken, ob er nicht der Toursieger wäre.
Also Toursieger mit, ich weiß nicht, ich muss mal nachgucken, wie viel am Ende gefehlt hat, aber das wäre eine Interesse. Vielleicht wäre das ja auch grundsätzlich eine Sache, die man mal bei irgendeinem Rennen ausprobieren könnte oder bei irgendeiner Rundfahrt ausprobieren könnte, ne? Sozusagen wird dann genullt. Ne? Also wenn,
Nein.
Ja, sonst seid ihr doch für alle.
Was soll das denn führen? Dann kommt der Mechaniker, braucht 2 Minuten, bis er zum Rad kommt, sagt, hey, erhol dich gut, die Zeit wird eh genullt und dann ist ja die ganze Wertung ad absurdum geführt.
Ja, aber so eine Zeitbonifikation von 1/2 Minute oder irgendwie sowas. Kann man ja mal, das ist aber ja nur ein schnell geschossener Gedanke. An dem Tag auch Wout van Aert wieder in einer fantastischen Form, der Roglic quasi ins Ziel geführt hat und auch dafür gesorgt hat, dass dieser, man könnte jetzt vielleicht schon mal darüber nachdenken, wie gut es ihm da überhaupt noch ging, ne? Also ob Wout van Aert vielleicht nicht da der entscheidende Faktor war, dass er überhaupt zu dem Zeitpunkt noch dranbleiben konnte.
Ja, sah schon souverän aus noch. Also an dem Tag konnte man noch nicht erahnen, was dann wenige Tage später passieren sollte.
Okay, ich habe jetzt keine Erinnerung mehr, aber ne, also das Wout van Aert ihn da bis zum Ende begleitet hat, vor Pogacar und Richie Porte. Also wirklich ein Helfer, den man mit Geld wahrscheinlich kaum noch bezahlen kann. Oder zumindest von seiner Qualität her. Im Gesamtklassement hatte sich dann auch nicht wirklich was geändert. Primož Roglič vor Pogacar, Lopez, Porte, Landa, 2 Plätze hoch, Mast 2 Plätze hoch, Adam Yates, Rigoberto Urán, 2 Plätze beide hier runter. Dann kam die Etappe Nummer 19, die wir, glaube ich, im Vorfeld auch schon als Ausreißer-Etappe so ein bisschen ausgemacht hatten. Craig Anderson, hat das Ding dann abgeschossen vor Luca, ich weiß nicht, wie man es ausspricht,
Metzger.
Genau, Metzger. Greg van Avermaet und Jesper Stuyven auf Platz 4 und 3. Gibt es da noch etwas Bemerkenswertes an dieser Etappe sonst zu erwähnen? Sonst
Man muss sagen, dass Peter Sagan auf der Etappe nochmal alles probiert hat, um Sam Bennett aus dem grünen Trikot zu fahren, aber er war einfach zu gut, Sam Bennett, es hat nicht geklappt.
Ja, und auch ein aufmerksamer Fahrer.
Ja. Kommen wir vielleicht am Ende, wenn wir auf die Trikots gehen, nochmal drauf
zu sprechen. Genau, ja. So, Samstag. Ich beschreibe mal kurz, wie ich es erlebt habe. Ich dachte mir, du hast jetzt so 2 Stunden Zeit. Was machst du dir? Guckst du dir das Zeitfahren an oder gehst du eine Runde Fahrrad fahren? Ich habe gesagt, fährst du eine Runde Fahrrad, was soll's. Kam dann nachher, weil ich war, hatte im Hinterkopf, okay, Pogacar hat ein paar Sekunden auf Roglic rausgefahren bei den slowenischen Meisterschaften, was jetzt schon ein bisschen her war, aber wenn überhaupt fährt, also wenn sie auf ähnlichem Niveau beide sind, ne, 10 Sekunden hat er da rausgefahren, ich glaube jetzt war die Strecke ungefähr doppelt so lang, ich bin davon ausgegangen, dass Pogacar vielleicht gewinnt, vielleicht ein bisschen entspannter und ausgeruhter ist und mit 30, vielleicht 40 Sekunden auf Roglic gewinnen kann. Hielt es aber für unwahrscheinlich, weil ich dachte, Roglic wird auf jeden Fall nochmal jetzt ne, das ein bisschen ernster nehmen als vielleicht die slowenischen Meisterschaften und das ist. Bekommen nach dem Rennen, als ich nach Hause kam hier, irgendwie eine WhatsApp-Nachricht von jemandem und da schrieb mir jemand, der gar nicht so viel mit Radsport zu tun hat, sondern nur Sport im Allgemeinen und mit dem Ergebnis zufrieden. Und ich habe ohne das Ergebnis zu lesen gesagt, naja, Mai, ne, komisch, dass die Slowenen so gut sind, aber scheint schon in Ordnung zu sein. Die Antwort passte, obwohl es sie in keinster Weise wiedergab, was da sich wirklich ereignet hat. Ein kompletter Zusammenbruch von Roglic, der wirklich am Ende krank aussah, fand ich schon fast, also im Sinne von nicht gesund. Ich musste sofort dran denken, ich glaube von dir, Thomas, kam das und du hattest das auch schon mal erwähnt, Chris, wie kann man so einen Helm tragen und dann auch noch in der falschen Größe? Wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr vor der Glotze gesessen und habt den Fernseher angeschrien oder du warst schon
also
in Portugal?
Ich hab's erstmal gar nicht glauben wollen, also für mich war vor diesem...
Hast du es live gesehen?
Ja, vor diesem Zeitfahren dachte ich mir, okay, das ist eine ganz klare Nummer. Vorher hat er 57 Sekunden Vorsprung. Ich habe sogar Roglic als Favoriten gesehen für das Zeitfahren, weil ich so den Eindruck hatte, dass Roglic natürlich beschützt von seinen Helfern bis jetzt noch nie wirklich ans Limit gehen musste. Und ich habe ihn tatsächlich auch im Flachen als stärker eingeschätzt als Pogacar tatsächlich. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass Roglic jetzt da, also natürlich, er hat hinten raus viel Zeit verloren, aber wenn man sich jetzt mal das Tagesergebnis anschaut, ist er ja nicht wirklich eingebrochen. Er ist Fünfter geworden bei diesem Zeitfahren und ihn trennen vom Zweiten grob eine halbe Minute. Also ich glaube jetzt nicht mal unbedingt, dass es jetzt an der ganz großen Schwäche von Roglic lag, sondern was mich eher beeindruckt hat, war die Leistung von Pogacar. Und so ein Zeitfahren habe ich von ihm noch nie gesehen. Und wenn so ein dünner Kerl dann vielleicht auch bei einem 30 Kilometer flachen Zeitfahren allen anderen so viel Zeit abnimmt, dann können wir uns in der Zukunft auf einiges gefasst machen. Wäre er vielleicht sogar Zeitfahrweltmeister geworden.
Hättest du, aber fandest du, dass Roglic noch gesund aussah, als er ins Ziel gefahren ist? Ich fand den.
Wie kannst du denn da noch gesund aussehen? Also da bricht ja auch psychisch alles auf dich ein. Also da geht's ja nicht mehr nur um die körperliche Gesundheit. Du kriegst das ja mit. Also zumindest bei ihm scheint der Funk ja auch noch funktioniert zu haben. Vielleicht wäre es besser gewesen, bei ihm hätte der Funk auch nicht funktioniert. Vielleicht wäre er da nochmal 2 Minuten schneller gewesen. Weiß man jetzt alles nicht. Allerdings, wenn du natürlich als großer Favorit in dieses Rennen reingehst, du weißt, deine Mannschaft war die beste und die mit Abstand beste Mannschaft dieses Rennens, die dir den roten Teppich ausgelegt hat und du musst es eigentlich nur vollenden und dann noch in deiner Paradedisziplin und dann kriegst du irgendwann mit, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob dann irgendjemand von uns drei dann noch gesund aussieht.
Ja, ich fand aber so aschfahl und ich fand wirklich, also wir müssen, was schon gesagt wurde, ne, er hat natürlich im Vergleich jetzt, er ist Fünfter, ne? Also er hat immer noch rund 180 Leute, 170 Leute wahrscheinlich hinter sich gelassen. Pogacar hat alle so dermaßen in Grund und Boden gefahren, aber ich fand einfach so im Vergleich, es gab bei Eurosport, ich habe dann später die Zusammenfassung angeguckt, gab es so einen schönen Vergleich, wie beide so kurz hintereinander an der gleichen Stelle gefahren sind, ne? Und Pogacar natürlich im Aufwind, aber der sah einfach irgendwie noch so frisch aus und ich fand Roglic sah einfach eine komplett ungesunde Gesichtsfarbe. Auch alle anderen, die geschlagen wurden, sahen noch deutlich besser aus als er. Klar kann die Psyche damit reingespielt haben, aber das fand ich, also das habe ich, weiß nicht, wenn ich das zuletzt mal gesehen habe, dass jemand so fertig aussah. Wie hast du es gesehen, Thomas? Auch in der Zusammenfassung, Ticker vorher unterwegs am Strand?
Ich habe es natürlich also erst danach irgendwie mitbekommen, dass das, also ich hatte ja natürlich das schon eigentlich einen Haken dahinter gemacht, weil ich das niemals für möglich gehalten hätte, dass da Pogacar so ein Zeitfahren hinlegt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Roglic, der sah einfach nicht wie gewohnt aus und zum Schluss hat er ja richtig Zeit gefressen in dem Anstieg drin und er hatte zwar eine sehr hohe Trittfrequenz, aber es bringt ja nichts, wenn du keine Power mehr auf dem Pedal hast. Und er hat ja auch hinterher gesagt, dass er zwischendurch immer die Zeiten bekommen hat und da ist er zum Schluss dann, denke ich, einfach mental eingegangen. Zum einen hat er wahrscheinlich nicht seinen besten Tag gehabt, zum anderen vielleicht auch schon ein bisschen von der Form abgebaut, aber dass er da jetzt wahnsinnig eingebrochen ist, sehe ich genau wie Chris jetzt nicht, sondern einfach Pogacar hat dann ja unvorstellbares Zeitfahren hingelegt. Also ich weiß nicht, mich hat das so ein bisschen an den Giro 98 erinnert, als plötzlich Pantani in einem Flachzeitfahren fast gewonnen hätte.
Und vielleicht kurzer Vorausblick auf das WM-Rennen, wir schauen es ja immer mit einem Auge. Pogacar gerade im Hauptfeld an Position 3, Roglic an Position 6. Ja. Auf jeden Fall beide sehr, sehr stark unterwegs.
Ja, dafür ist gerade eine Gruppe, wird jetzt gerade, sag ich mal, innerhalb der nächsten 4-5 Kilometer, denke ich mal, oder vielleicht auch 10 Kilometer eingeholt. Wir sind bei noch Kilometer 70 zu fahren. Jonas Koch mit einem Norweger Train, schon die ganze Zeit führend. Die sind aus einer Ausreißergruppe, sind die letzten zwei die es überstanden haben bisher. Wie viel Fragen wirft das denn auf?
Also, sehr viele. Also ohne hier jetzt irgendwie ein Mini-Tribunal aufbauen zu wollen, aber wenn man hinterher mal guckt, was da die Experten für Zahlen errechnet haben für die Leistung von Pogacar und das an dem vorletzten Tag einer Grand Tour und wie sich das Umfeld dieser Mannschaft und auch dieses Fahrers gestaltet, dann finde ich, ist es sehr mit Vorsicht zu genießen, was da geschehen ist.
Ich möchte an der Stelle, einfach weil ich den Artikel sehr, sehr genossen habe und vieles da angesprochen wurde und auf den Punkt gebracht wurde, auch von Andreas Schulz erwähnen, den ich verlinken werde, der da auch ein bisschen auf das Umfeld, mit welchen Personen Pogacar zusammenarbeitet, eingeht. Ich möchte die Cobra erwähnen, Roberto Rico, der da auch in dem Umfeld dieser Person früher mal unterwegs war. Ich finde auch, es ist schwierig, jetzt dem Fahrer ein Vorwurf ist sowieso das falsche Wort, aber seine Leistung da so jetzt komplett in Zweifel zu stellen. Allerdings, jemand sagte mal den schönen Spruch, wenn du dich mit Hunden schlafen legst, musst du dich nicht wundern, wenn du mit Flöhen aufwachst. Ich bin auch, also hätte er jetzt Roglic 2 Minuten abgenommen, hätte ich gesagt, okay, ne, Roglic ist vielleicht fertig, falschen Peak gesetzt und. Er hat Tom Dumoulin 1:21 abgenommen.
Und Tom Dumoulin hat es ja hinterher auch gesagt, er hat die gleichen Wattzahlen gebracht wie bei seinem Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren und war total perplex. Und wenn man es auch mal so im Gesamtkontext einordnet, also der ist da stärker als die komplette Sky-Truppe in ihrer Hochzeit hochgefahren.
Ja, und was das mit den Wattzahlen finde ich fast noch wichtiger, weil das zeigt ja auch, man könnte ja argumentieren, okay, der hat jetzt die ganze Zeit gearbeitet für seinen Kapitän. Ja, hat er, aber es war trotzdem noch in der Lage, so einen Zeitfahren hinzulegen. Richie Porte auch mit Sicherheit kein schlechter Zeitfahrer mit der gleichen Zeit. Wout van Aert, der die ganze Zeit bärenstark gefahren ist, kassiert 1:30. Also er hat da ja viele Fahrer so distanziert. Und das, also ich würde mir wünschen, dass es nicht, das ist, oder irgendwann wir mal, ne, also in der ARD wurde, glaube ich, in der Übertragung ins, der blöde Spruch gebracht, wer weiß, wie lange dieser Titel Bestand hält oder ne, auf dem Papier bleibt oder irgendwie sowas. Würde ich mir überhaupt nicht wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass wir in 10 Jahren auch noch darüber sprechen, dass damals ein cleaner Pogacar so die Tour gewonnen hat. Aber so ein bisschen Geschmäckle. Also vor allen Dingen, da sind hier so viele Puzzleteile, die insgesamt sich gut zusammenfügen würden, ohne dass man sie zusammensetzt. Aber andererseits wundern wird es einen auch nicht, gerade bei dem Umfeld, oder? Thomas, wie entspannt siehst du das? Chris meine ich eigentlich.
Ja gut, ich glaube, man konnte meinen Aussagen schon ein Stück weit entnehmen, dass ich da einen gewissen Zweifel einfach habe. Der Mann ist jetzt 22 geworden. 22 ist jetzt grundsätzlich kein Alter, in dem jemand auf so einer harten Etappe den gestandenen Zeitfahren so viel Zeit abnimmt. Also kannte man jetzt in der Vergangenheit so jetzt nicht.
Naja, letztes Jahr hat ein relativ junger Fahrer die Tour gewonnen. Und da hat man dann argumentiert, okay, der ist vielleicht jung, unverbraucht, schneller regenerierend. Ne, vielleicht ist das auch so ein neuer Trend, dass jüngere Fahrer gewinnen.
Ja, also klar, man hat jetzt zurzeit natürlich ganz, ganz viele starke, ganz junge Fahrer. Evenepoel von De König, Quickstep natürlich, der ganz, ganz stark ist. Egan Bernal, der ganz, ganz stark ist. Wobei bei Egan Bernal man zumindest noch argumentieren könnte, dass der auch schon bei Androni relativ gut war, dann auch ein Jahr davor bei der Tour als Helfer auch schon Top 15 war und es bei ihm vielleicht ein bisschen schrittweise erfolgt ist. Und man weiß natürlich auch, woran das auch immer liegt, dass auch bei Südamerikanern das Leistungspotenzial in jüngeren Jahren mitunter höher ist als vielleicht dann eher in älteren Jahrgängen, sage ich jetzt mal. Also bei Quintana ist das ja auch ähnlich der Fall. Der war mit Anfang 20 ja auch schon Zweiter der Tour de France und baut jetzt mehr und mehr ab letzten Endes. Schwierig. Also ich fand letztes Jahr Pogacar seinen Einstieg natürlich fulminant. Kalifornien-Rundfahrt dann auch bei der Vuelta. 2-3 Etappensiege. Schon richtig, richtig stark. Und man muss natürlich auch noch berücksichtigen, der Mann, der hatte bei der Tour jetzt auch nicht wirklich das Top-Team. Also da waren zwei Fahrer relativ früh ausgeschieden. Zu seinen Berghelfern gehörten dann am Ende dann auch noch Fahrer wie Marc Hato und Alexander Kristoff, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie da jetzt wirklich am Berg noch was leisten können. Die sind jetzt auch relativ früh dann abgefallen, aber er hatte jetzt auch nicht unbedingt das große Team. Er musste alles letzten Endes alleine fahren und das ist so ein bisschen auch mein Kritikpunkt an Jumbo-Visma. Man hat es vielleicht Pogacar ein Stück weit auch zu leicht gemacht. Hm. Also man hat sich vielleicht ein Stück weit auch auf diesem Vorsprung, den man doch dann auch eine ganze Zeit lang hatte, zu stark ausgeruht, hat das Ganze nur verwaltet, hat dann auch den Vorsprung von der Windkante, den es relativ früh gab und da war Pogacar ja auch eine ganze Weile dann hinten dran. Möglicherweise zu einfach dann auch wieder abgegeben. Mhm. Also möglicherweise hat man ihn da auch ein Stück weit unterschätzt.
Letzten Endes muss ja Pogacar fast froh sein und die ganze Mannschaft, dass sie diese Zeit, diese 1,20 auf der Windkante verloren haben, weil ansonsten wäre er schon viel früher im gelben Trikot gewesen und dann wäre er auch, ja, also dann am Ende irgendwie allein gegen 10 Fahrer gefahren.
Vielleicht machen wir ganz kurz noch die letzte Etappe, damit wir es einfach abgeschlossen haben und dann können wir, glaube ich, zu dem übergehen, was wir jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen machen. Paris-Einfahrt, grünes Trikot hat gewonnen, Punkt. Mehr braucht man da nicht sagen. Peter Sagan hat es nochmal versucht, Dritter geworden. Mats Pedersen von Trek ist Zweiter geworden. Ich glaube, ne, dann können wir jetzt nämlich zu dem Teil, auf den wir, glaube ich, alle am meisten uns freuen oder machen wir die Gesamtbilanz rübergehen. Ja. Ja, ich bin völlig dabei, dass es Pogacar, Pogacar hat vielleicht gesagt, okay, hat bewiesen, man braucht vielleicht gar nicht so ein gutes Team, um eine Tour zu gewinnen. Ne? Wenn man, solange man nicht am Anfang oder irgendwann früh ins Trikot fährt, es sich erst am Ende holt, dann kann man auch fast als Einzelkämpfer so eine Tour gewinnen. Was als Ergebnis des Ganzen, also die ganze Ineos-Taktik mit 5 Spitzenfahrern und 2 Helfern noch an den Start zu gehen, oder Jumbo, die die ganze Zeit eine grandiose Mannschaftsleistung geliefert haben, vielleicht auch so ein bisschen ad absurdum führt oder den Spiegel vorhält, den Lachenden. Jumbo habt ihr schon gesagt, eindeutig das Beste, ja?
Mag sein, ja. Also aus meiner Sicht, ja, du wolltest gerade aufgreifen, Jumbo mit Abstand das beste Team, wenn man die Bilder gesehen hat. Da waren teilweise noch 12 Fahrer im sogenannten Hauptfeld und davon waren mitunter 5 Fahrer natürlich von Jumbo. Also wenn man da natürlich sieht, dass da ein Roglic mit dabei ist, dass da ein Kass mit dabei ist, dass da ein Bennett mit dabei ist, ein Dumoulin und natürlich für mich der Fahrer der Tour de France, Wout van Aert. Mhm. Aus meiner Sicht, in jedem anderen Team gewinnt der Mann mit Abstand das grüne Trikot. Da muss ich Sam Bennett bedanken, dass er dass Van Aert im falschen, Wout van Aert im falschen Team gefahren ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mit dem Team dann zu verlieren, tut natürlich weh. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie das dann in den nächsten Jahren da bei Jumbo dann tatsächlich weitergeht. Ob man nochmal das ganz große Vertrauen in Roglic tatsächlich hat, ob man das Vertrauen nochmal auf ihn setzt. Ich weiß es nicht. Mein Vorwurf an Jumbo ist tatsächlich, dass man möglicherweise zu früh diese Karte Dumoulin wirklich aufgegeben hat. Weil gerade mit zwei, drei starken Fahrern kannst du natürlich einem Einzelfahrer sehr, sehr wehtun. Mhm. Und ja, so konnte sich Pogacar von Anfang an rein auf Roglic konzentrieren. Und es hat gereicht. Also in dem Moment, in dem sich Pogacar einfach nur ans Hinterrad von Roglic setzt, verliert er keine Zeit und gewinnt am Ende die Tour mit einem ganz, ganz starken Tag. Oder mit zwei ganz, ganz starken Tagen.
Mhm. Ja, er hat ja zwei Etappen gewonnen. Also ne, er hat ja zweimal zumindest schon mal bewiesen, dass er Roglic schlagen kann.
Hat er nicht sogar drei gewonnen?
Ah ja, das Zeitfahren habe ich jetzt, Entschuldigung, das habe ich jetzt immer noch nicht verinnerlicht, dass er das auch gewonnen hat.
Man muss vielleicht aber auch sagen, und da vielleicht mal Sky Ineos ein bisschen loben, die hatten in ihren starken Jahren ein bisschen andere Herangehensweise. Die haben halt auf der ersten Bergetappe sind die immer all in gegangen und haben der Konkurrenz da so eins mitgegeben, dass die erstmal ordentlich Zeit bekommen haben, sind dann auch hinten raus ein bisschen, ist Froome da oft auch, ja, hinterhergefahren auf der letzten Bergetappe, vielleicht ein bisschen Zeit verloren, aber es war immer so, dass er da schon zumindest so genügend Abstand hatte zur Konkurrenz, dass die halt nicht mehr sowas machen konnten, wie es jetzt halt Pogacar gemacht hat.
Ja, ja, also dass die Taktik erfolgreich war in den vergangenen Jahren, das sieht man aber auch, wie, ne, sieht man jetzt vielleicht im Vergleich zu dieser Tour de France mit.
Da haben sie halt Lehrgeld bezahlt, Jumbo Visma. Ja. Und Pogacar, der, ja gut, also würde ich jetzt nicht so unterstreichen, die These, dass man die Tour auch ohne gutes Team gewinnen kann. Er hat einfach sehr viel davon profitiert, dass er unterschätzt wurde noch. Und das wird mit Sicherheit im nächsten Jahr nicht nochmal so sein, dass man ihn da in so einer Starkdistanz lässt.
Aber war das, ist das nicht eine große Theorie? Also konnte man ihn oder muss oder war es überhaupt möglich, ihn auch zu unterschätzen nach dem letzten Jahr, was er auch da geliefert hat? Also und vor allen Dingen, Roglic kennt ihn ja auch, ne? Also die sind ja jetzt nicht die besten Kumpel, also besten Kumpels, aber es ist ja dann schon irgendwie so ein Verhältnis, dass die sich kennen und schätzen, ne? Und hätte der nicht einfach dann seinem Team auch mal viel früher sagen oder hätte man das Potenzial da nicht erkennen müssen?
Ja, die andere Frage ist natürlich, wo willst du ihm dann noch mehr Zeit abnehmen? Also wir wissen ja auch nicht, ob an diesen Tagen beispielsweise diese Bergankunft Col de la Luz, ob da Roglic noch hätte viel schneller fahren können. Klar, er hätte ihn da am Peristrut nicht fahren lassen dürfen, wo Pogacar, glaube ich, 45 Sekunden zurückholt. Aber selbst das hätte dann am Ende wahrscheinlich nicht gereicht.
Aber hätte da nicht Jumbo einfach, wie Chris es am Anfang schon sagt, und wie es wir...
Klar, es war, denke ich, ein taktischer Fehler, da am Col de Peristrut Tom de Moulin aufzuopfern.
Ja. Gut, dann werde ich das jetzt hier mal zusammenschneiden und dem Team Jumbo als unsere Bewerbung als sportlicher Leiter für die kommende Tour de France überreichen, ne, zuschicken als Audio-Defile, weil wir wussten es ja vorher schon. Ne, damit, ich hoffe, ihr könnt beide auch ein Sabbatjahr nehmen, dann sollte das ja kein Problem sein. Team Ineos, war das jetzt die Wachablösung? Also ist das, hat man das Team jetzt so kaputt gefahren und fertig gemacht, dass da jetzt auch innerlich so ein Bruch stattfinden wird bei denen? Chris, du als großer Freund des englischen Radsports.
Naja, also ich bin jetzt auch kein Feind. Letzten Endes muss man sagen, gut, in den letzten 1-3 Jahren hat man beim Team Ineos verstärkt auf jüngere Fahrer gesetzt. Ich glaube, der Trend wird sich auch fortsetzen. Wir kommen vielleicht nachher auch noch zu den Neuverpflichtungen vom Team Ineos. So ein Umbruch braucht immer eine gewisse Zeit. Und natürlich ist es eine andere Situation, wenn ein Egan Bernal in ein Team kommt, das so steht, das feste Strukturen hat, auch was die Hierarchie anbetrifft, und quasi dann plötzlich vielleicht auf Etappe 17 und letztes Jahr, und auch da bleibe ich dabei. Letzten Endes hat Bernal auch Glück gehabt, dass es diese Lawine letzten Endes gab. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn er mit Yates zusammen in die Abfahrt wirklich gegangen wäre und hinten sich wieder ein bisschen was zusammengeschlossen hätte. Also letzten Endes, vielleicht hätte auch Thomas letztes Jahr die Tour nochmal gewonnen. Mhm. Zumindest der Ansicht bin ich. Ich glaube dennoch, dass der Weg der richtige ist und die haben ein unfassbares Potenzial an jungen Leuten. Auch jetzt nochmal durch die Neuverpflichtungen verstärkt.
Also du siehst sie.
Ich kann mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr umso stärker nochmal zurückschlagen.
Was meinst du, Thomas? Also ist das jetzt nur so ein
Wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Also du musst halt nicht nur starke Fahrer haben, sondern auch eine Einheit bilden. Und ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, der größte Verlust war nicht irgendwie die schwächer gewordenen Fahrer, sondern der Verlust von Nicolas Portal, dem sportlichen Leiter, der da die Geschicke geleitet hat. Und man darf auch nicht vergessen, sie haben Rob Ellingworth, der Performance-Direktor, der ist, glaube ich, vor der Saison zu Bahrain gewechselt, auch einen ganz wichtigen Mann verloren. Also da sind so viele kleine Rädchen, die ja nicht mehr so greifen, wie es noch war. Und jetzt müssen sie irgendwie sehen, dass sie da den Karren wieder aus dem Dreck gezogen bekommen.
Aber das würdest du es jetzt auch so sehen, dass es einfach ein Umbruch gerade, Umbruch.
Die sind im Umbruch, definitiv. Ja, das wird noch dauern.
Wird sich aber auch, vielleicht werden wir das aber auch nach dem Giro, der von Geraint Thomas gewonnen wurde, schon wieder komplett anders sehen, ne? Dass wir einfach sagen, okay, Bernal einfach, ne, war eine Momentaufnahme, war eine Zwischenetappe in diesem doch eh sehr kuriosen Jahr. Mal gucken, wie es weitergeht. Welches Team wollen wir noch? Oder sollen wir uns an den Leader-Trikots mal abarbeiten oder über die Teams? Ich meine, ich fand am Teams Team Sunweb mit 3 Siegen, vor allem mit Hirschi, der wirklich eine grandiose Tour oder eine sehr, sehr freudemachende Tour gefahren ist. Positive Überraschung fand ich. Hatte ich vorher jetzt nicht unbedingt nur so erwartet. Team Education First hatte ich mir ein bisschen mehr von erwartet, insbesondere von Rigoberto Urán. Den hatte ich ein bisschen gehofft, dass er weiter vorne landet. Was habt ihr sonst noch so für Gedanken rund um die Tour?
Also ja, man muss sagen,
fang du diesmal
Thomas,
an.
Thomas.
Man muss sich den Chris ein bisschen revidieren. Stärkstes Team bei der Tour war nicht Jumbo Visma, sondern Movistar, die Mannschaftswertung gewonnen haben.
Stimmt, wie konnten wir das bisher unerwähnt lassen? Der Name Movistar
muss man,
oder einer seiner Fahrer wurde bis jetzt komplett gemieden. Nicht gemieden, aber war unerwähnt. Also nichts zu berichten.
Da muss man dann doch so sagen, am Ende war das für die Mannschaft doch eine ganz gute Tour de France. Sie haben den Fahrer in den Top 10 und die Teamwertung wieder gewonnen, außer dass der Etappensieg fehlt.
Hat halt nur keiner mitgekriegt, ne?
Ja, der Sponsor, also, denke ich schon, und das ist ja für die wichtig.
Was ich dazu tatsächlich mal sagen muss, also Movistar hat für mich doch eine überraschend gute Tour gefahren. Unabhängig davon, dass sie jetzt keinen Etappensieg hatten. Aber da stellt sich auch die Frage, wer soll diesen Etappensieg holen, wenn von Anfang an klar ist, wir wollen die Teamwertung. Mich hat die Leistung von Enric Mas wirklich begeistert. Also wenn man sich an die Bilder von der letztjährigen Tour de France, wo er auch schon Kapitän gewesen wäre, nominell, fürs Gesamtklassement erinnert, der weiß, okay, gut, da hat schon einiges gefehlt zu seinem guten Auftritt von der Vuelta 2018, als er da Dritter geworden ist. Oder Zweiter, Dritter, weiß ich gar nicht mehr genau. Egal, auf dem Podest abgeschlossen hat. Also man hat da schon gemerkt, okay, Mas ist hinten raus immer stärker geworden. Und muss man ganz ehrlich sagen, mit 25 da unter den Top 5 ist mit Sicherheit eine ganz, ganz starke Leistung. Ansonsten hat tatsächlich alles der Teamwertung untergeordnet.
Ja.
Und ich hätte mir persönlich gewünscht, dass man vielleicht auch Valverde mal von der Kette lässt und einfach sagt, okay, dann fang dir mal deine 10, 15 Minuten und geh mal am Berg auch mal in eine Gruppe. Weil letzten Endes, er ist jetzt 12. geworden, das ist mit 40, denke ich, aller Ehren wert. Das haben noch nicht so viele geschafft in dem Alter, da so dran dabei zu bleiben. Mit ein bisschen mehr Glück wäre sicherlich auch Top 10 möglich gewesen, wenn er bei der einen Etappe hinten raus mit Caruso, der dann nach vorne geprescht ist, einfach mitgefahren wäre. Ich glaube, im Zeitfahren hat er einfach absichtlich ein bisschen was liegen lassen. Insgesamt, ja, sie standen alle am Ende auf dem Podest, hatten fast alle mal ihre Möglichkeit zu glänzen. Jetzt sonderlich aufgefallen sind sie mir nicht. Mhm. Sie sind halt die ganze Zeit irgendwie dabei geblieben. Und am Ende springt dann damit einfach die Teamwertung mit raus, also weil sie halt einfach in jeder Gruppe dann, sei es mal Marc Soler, sei es Carlos Verona und so weiter, mal dabei hatten. Aber da fehlt doch von der Qualität in der Mannschaft sehr, sehr viel zu vergangenen Jahren. Als sie da tatsächlich dann auch mal so ein Rennen bestimmen konnten. Aber gut, klar, wenn man sich die Transferaktivitäten vor der Saison mal anschaut, wenn du da Landa verlierst, wenn du Carapaz verlierst, wenn du Quintana verlierst, wenn du Amador verlierst und im Gegenzug 15 Fahrer gefühlt unter 25 holst.
Ja, dann kann das nur ein Zwischenschritt sein, der langen Atem benötigt.
Sicherlich. Also ich glaube, da dauert es jetzt auch wieder 1-2 Jahre, bis man da dann auch mal die Fahrer mit Anfang 20 entsprechend entwickelt hat oder dann auch mal jetzt mit Sicherheit auch wieder das Geld hat, um mal den ein oder anderen Fahrer zu verpflichten, der schon ein gewisses Niveau einfach hat. Und da haben sie jetzt vor ein paar Tagen ja auch jemanden verpflichtet.
Mhm. Ja, also können wir vielleicht an der Stelle da machen, dass sie sich, wer war es, Mühleck, ne, eingekauft haben.
Johann Mühleck, genau. Ja. Für den Langlauf.
Quatsch, nee, wer war es? wer war das nochmal? War das nicht der Zahnpastamann? Wie komme ich auf Mühleck?
Mühlberger.
Der Zahnpastamann war Dieter Baumann.
Nee, aber gab es nicht Johann Mühleck? War der nicht auch irgendwie was mit Zahnpasta?
Der war spanischer Skilangläufer.
Ja, aber da war doch auch irgendwas mit, also mal, ihr sprecht jetzt mal über den Transfer und ich suche das raus. Ich weiß aber was mit Zahnpasta.
Nein, wir meinen natürlich Gregor Mühlberger.
Gregor Mühlberger, ja.
Bora Hansgrohe, der jetzt zu Movistar wechselt.
Mühleck war viel mehr. Ja, was sagt er dazu? Also, was bringt das? Was bringt das ihm und was bringt das dem Team?
Also, was bringt das dem Team? Natürlich Qualität und eine Qualität, die sie dringend brauchen. Man sieht, wenn man das Team mal anschaut, klar, da gibt es noch Valverde, aber der nicht mehr die Qualität hat. In den vergangenen Jahren, er ist jetzt 40, also da kommt jetzt auch nicht mehr viel. Ein Marc Soler, der grundsätzlich eine Qualität hat, kann den nicht jeden Tag zeigen und dann bleibt da vielleicht nur noch ein Enric Mas. Viel mehr ist in dem Team an Qualität für die Spitze jetzt einfach nicht mehr vorhanden und ich glaube, dass ein Mühlberger natürlich für sich da sämtliche Möglichkeiten sieht, also je nachdem, wie stark er sich da entwickeln kann, er ist jetzt 26, da ist noch ein bisschen was nach oben hin möglich. Mhm. Kann er sich sowohl in den Eintagesrennen als auch in den dreiwöchigen Rundfahrten absolut austoben. Und was die letzten Jahre bei Team Movistar gezeigt haben, ist, dass man da auch Fahrern, die Qualität haben, auch die Möglichkeit bietet. Also es ist jetzt anders wie in anderen Teams, wo jetzt da ein Sepp Kuss, der vielleicht dieses Jahr auch schon Top 6 hätte fahren können bei der Tour, noch als Helfer eingespannt wird. Bei Team Movistar, wenn du die Qualität unterstreichst, hast du freie Fahrt. Und ich glaube, das kann auch sicherlich ein Anreiz sein. Klar, die deutsche Sprache als Österreicher, da fühlt man sich vielleicht dann auch im Team Bora eher heimisch. Aber da sieht er vor sich halt auch einen Emanuel Buchmann. In der Zukunft vielleicht dann auch nächstes Jahr einen Wilco Keldermann oder wen auch immer. Oder dann einen Lennart Kemner. Mhm. Ich glaube, da ist einfach die mannschaftliche Geschlossenheit und auch die Qualität im oberen Mittelfeld doch stärker.
Mhm. Aber er ist jetzt kein Siegfahrer. Also zumindest kann ich mir schwer vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der kommende Star von Team Movies wird. Also guter Helfer.
Muss er ja nicht. Ne? Aber es reicht doch auch, wenn er dort die Möglichkeit hat, auch mal aus einer Gruppe heraus eine Etappe zu gewinnen.
Für ihn oder reicht das. Für ihn, aber was wird das für das Team, was bedeutet, was verbringt diese Verpflichtung für das Team Movies da, außer dass wir jetzt einen besseren Helfer mit dabei haben, aber jetzt kurzfristig oder mittelfristig Spitzenfahrer?
Er wird jetzt sicherlich nicht als der Topfahrer eingekauft worden sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da geht es jetzt grundsätzlich eher darum, die Qualität im Team wirklich mal zu erhöhen. Also wenn man sich mal die Neuzugänge der letzten Saison anschaut, da sind gefühlt ist der halbe Kader auseinandergebrochen. Mhm. Und im Gegenzug kamen gefühlt 12 Leute, 23 oder jünger. Dazu kam ein Cataldo, der ist jetzt dieses Jahr die Tour gefahren, unscheinbar, der ist 35. Dazu kam noch ein Davide Villela, von dem hat man dieses Jahr auch noch wenig gesehen, der ist jetzt Ende 20, in Ordnung, aber es kam außer Enric Mas kein einziger Fahrer, der auch nur im Ansatz eine Qualität hat, um in einem Rennen eine Spitzenposition zu belegen. Das muss man einfach sehen. Und im Gegenzug gingen Carapaz, Giro-Sieger, Landa, letztes Jahr Top-10-Tour, dieses Jahr Top-10-Tour, Quintana, letztes Jahr Vierter der Vuelta, dieses Jahr bei der Tour nicht gut, aber Anfang der Saison einige starke Siege. Amador ging, zuverlässiger Fahrer bis jetzt. Da hat einfach auch die Qualität enorm nachgelassen.
Aber was machen die mit dem ganzen Geld? Legen die das in den Schrank? Oder haben die Budget
dazu? Also das Geld hatte man letztes Jahr für Carapaz. Carapaz hat sich leider für Ineos entschieden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Bei Movistar wären ihm sämtliche Türen offen gestanden.
Ja, das wird sich jetzt vielleicht auch nach der Vuelta zeigen. Aber die müssen ja das, also wenn das Budget sich in den letzten Jahren nicht verändert haben sollte, müssten die einfach extrem viel auf der hohen Kante dann liegen haben, mit den ganzen Abgängen und den dann hoffentlich für sie zumindest günstigeren Neuzugängen.
Davon gehe ich tatsächlich auch aus, dass da noch Spielraum da ist, ja.
Ja, dann.
Jetzt muss man natürlich immer Corona, pipapo, wie ist der Werbeeffekt jetzt überhaupt noch? Ja, das blende ich jetzt mal aus, aber.
Aber das trifft ja alle Teams, ne? Das ist
ja. Ja gut, nein, trifft nicht alle Teams gleich, weil es sind natürlich schon auch unterschiedliche Branchen und die unterschiedlichen Branchen leiden als Sponsor natürlich unterschiedlich. Aber ansonsten,
wobei ich dann glaube,
Budget
wenn wir da einhaken,
müsste da noch was da sein.
Wenn wir da einhaken, ich glaube, dass die Mobilfunk, also Movistar ist ja Mobilfunk, ne? Also irgendwie so Internetprovider und so weiter, ne? Die sollten ja eigentlich in dieser Zeit dann eher zu den Profiteuren gehören.
Ja, was ich damit nur sagen will. Natürlich trifft es jedes Team anders. Jedes Team hat einen anderen Ursprung und jedes Team ist anders auf Kontakt und irgendwas angewiesen letzten Endes.
Ja. Sieht man gerade vielleicht nochmal zwischendurch, wir sind jetzt bei Kilometer 50 mittlerweile ein Feld zusammen. Komisch, oder? Eben waren die Franzosen und die Belgier geführt, die jetzt wieder ein bisschen weiter hinten sind. Wer ist es im Moment vorne?
Sind es so wenig? Bei mir. Jetzt sind es gerade die Briten.
Briten, ja. Eben auch Pogacar selber hinten am Auto, um sich was Neues zu trinken zu holen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn du mit mehreren.
Hat Rad gewechselt, ja.
Ach, Rad gewechselt, okay, das habe ich nicht gesehen. Aber sonst wäre es ja auch ein typischer Nachteil von Mannschaften mit wenig Startern. Haben die Slowenen zwei oder drei? Was ist das?
Mindestens drei.
Die haben also richtig viele Starter.
Ah, okay. Bolanz hat vorhin schon Tempo gemacht. Roglic ist
dabei. Ajkovic ist auch noch dabei. Ja.
Was ging euch sonst noch bei der Tour durch den Kopf? Ne? Also ich sagte eben schon, Team Sunweb hat mich positiv überrascht mit ihren drei Siegen.
Ich würde noch sagen, Team Trek, also wo jetzt Richie Porte mit 35 Jahren es endlich geschafft hat, bei einer Grand Tour aufs Podium zu fahren.
Ja.
Und jetzt ist er auch schon wieder weg.
Das stimmt. Also vielleicht dachte er sich, ich gehe, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise ich verabschiede mich hier mit einem Sieg. Komischer Wechsel, wo wir dann, wenn wir das auch direkt aufgreifen, oder habt ihr was habt ihr da gedacht? Also ich habe es nicht verstanden. Also mir fehlt auch bis jetzt noch ein bisschen die Erklärung. Für die es nicht mitbekommen haben, er fährt im kommenden Jahr für das Team Ineos wieder.
Ja, also ich denke, er hat es selbst so nicht vorhergesehen, dass er es jetzt nochmal schafft, vielleicht aufs Podium zu fahren. Klar, das Potenzial dafür hatte er immer, aber vielleicht ist es auch einfach leid, ständig diesem Druck ausgesetzt zu sein und diese hohe Erwartungshaltung zu haben. Und mit Sicherheit kriegt er einen sehr, sehr gut, wahrscheinlich besser dotierten Vertrag nochmal. Mit 35 darf man auch nicht unterschätzen beim Team Ineos. Und er hat sich damals ja auch bei der Mannschaft sehr wohl gefühlt. Das darf man auch nicht vergessen.
Also du meinst so, dass er eher so ausfadend in die Rente langsam abgleichen will. Noch ein bisschen abgreifen, weniger im Fokus stehen und einfach noch ein bisschen Spaß haben auf dem Rad.
Ja, mit vielleicht Sicherheit. Auch so ein bisschen eine Person, die dann auch den Jungen so ein bisschen die Sicherheit gibt. Mhm. Jetzt sicherlich nicht in der Hinsicht, Achtung,
auf Fahrsicherheit.
Da stürzt ihr vielleicht, folgt mir. Das kann
nee, ich lass mich stürzen. Ich sage, ich fahre vor, ich stürze und dann wisst ihr, was gefährlich ist.
Fall auf mich drauf, ja. Dann verletzt du dich nicht. Nee, das eher nicht, aber sicherlich hängt es ein Stück weit auch mit der Konkurrenzsituation im Team auch zusammen. Bei Trek, gut, da fährt auch ein Nibali, der da immer grundsätzlich der Kapitän sein wird, nehme ich mal an. Ein Bauke Mollema fährt damit, der jetzt leider auch aus der Tour frühzeitig aussteigen musste. Ein Ciccone, der in der Zukunft möglicherweise auch bei dreiwöchigen Rundfahrt noch eine stärkere Rolle spielen wird. Und dann ist es vielleicht für Richie Porte auch der einfachere Weg zu sagen, ich gehe in ein anderes Team und schließe mich dem als Helfer an, als dass ich mich wirklich diesem offenen Wettkampf im Team stelle. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach der angenehmere Weg.
Ja, und für ihn, wenn es ihm psychisch besser geht damit und er da so ein Wohlfeldumfeld hat oder auch ein englischsprachiges Umfeld, was das White Track ja wahrscheinlich auch sehr amerikanisch unterwegs ist. Ja, vielleicht ist es das Bessere für ihn.
Aber man muss ja generell nochmal zu dieser Tour sagen, es ist eine Renaissance der alten italienischen Fahrradmarken. Colnago gewinnt erstmals mit Colnago-Schriftzug überhaupt in der Geschichte die Tour de France. Gab es mal in den 60er Jahren, da hat Eddie Merckx auf dem Colnago die Tour gewonnen, aber es stand sein Eddie Merckx-Name auf dem Fahrrad schon.
Okay.
Und Team Bianchi, Team Jumbo-Visma, wird Zweiter.
Mhm, das stimmt. Und ich habe es jetzt gar nicht am Schirm, aber Bianchi ist doch mit, glaube ich, mit Felgenbremse noch gefahren. Ineos Pinarello auch mit Felgenbremse. Weißt du es durch Zufall auswendig, Colnago? Die sind, glaube ich, mit Scheibenbremse gefahren, oder?
Das weiß ich nicht.
Müsste man jetzt nochmal nachgucken. Aber also im Profizirkus ist offensichtlich die Scheibenbremse noch nicht überall angekommen, auch wenn das natürlich von der Industrie, wie soll man sagen, gerne gesehen werden würde, wenn das der Fall wäre. Vielleicht kann man es jetzt auch, ne, also Pogacar ist ja auf seinem eigenen Rad jetzt bei der WM unterwegs, vielleicht können wir es auch während des Rennens nochmal irgendwo kurzfristig sehen, auf was er da unterwegs ist. Ja, das stimmt. Ne? Und andererseits, man möge sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn Bernal auf seinem Pinarello dann auch noch mit vorne gewesen wäre, das gesamte Podium auf italienischen Edelrennern unterwegs. Stimmt, das ist auch noch ein ganzer Aspekt des Ganzen.
Beim WM-Rennen aktuell noch 50 Fahrer vorne. Im Hauptfeld nenne ich es jetzt mal Belgien an der Führung, Benoot ganz, ganz vorne. Reines Ausscheidungsfahren, also Belgien gerade mit Van Avermaet und Van Aert natürlich zwei der Top-Favoriten vorne mit dabei. Das wird jetzt richtig hart hinten raus.
Was sagen wir denn so grundsätzlich dazu, also ist es euch in irgendeiner Stelle aufgefallen, dass die Tour so viel später im Jahr stattgefunden hat? Also ich fand es jetzt, vielleicht war es für die Fahrer sogar teilweise wegen der nicht ganz so hohen Temperaturen ganz angenehm. Also es war jetzt nicht, also das wird wahrscheinlich beim Giro und bei der Vuelta nochmal ein bisschen schwieriger, weil das Wetter dann vielleicht doch nochmal schlechter wird. Aber grundsätzlich spielte das zumindest wettermäßig gar keine Rolle, fand ich.
Ich habe da jetzt nicht so eine andere Charakteristik des Rennens feststellen können. Also ich glaube, wenn wir nächste Woche dann auch beim Giro nochmal drüber sprechen werden, da gibt es viele Etappen, die am Meer lang führen, wo es eigentlich im Mai windstill ist. Und da wird es jetzt, denke ich, dann ein bisschen anders aussehen. Hat man jetzt bei der Tour so nicht gesehen. Da hätte es auch natürlich so sein können, dass es da in den Alpen vielleicht schon mal ein bisschen Schnee gibt. Aber war jetzt gar nicht so der Fall.
Nee, also
ich glaube tatsächlich auch, dass das Vuelta und Giro deutlich heftiger trifft. Vor allem, wenn es dann auch wirklich in die Höhe geht und wir dann wirklich uns dann auch mal Mitte, Ende Oktober oder uns im Mitte, Ende Oktober befinden. Vor allem die Vuelta startet ja dann auch erst am 20. Oktober. Ich hoffe mal, dass das Wetter entsprechend hält.
Aber naja, sowohl auf dem Stelvio als auch auf dem Tourmalet lag gestern Schnee.
Ja, einerseits, andererseits denke ich mir, ne, das ist wie bei, vielleicht ist es auch mal nett, dass Fahrer, die sonst vielleicht nie weniger Chancen hätten, eine Vuelta zu gewinnen, weil sie unter Hitze leiden, vielleicht ist es ja auch mal ganz schön, dass die auch mal einmal in ihrem Leben und hoffentlich einmalig überhaupt in der Radsportgeschichte so eine Chance bekommen. Ne? Also, ja.
Also ich glaube tatsächlich, möglicherweise ist es ja sogar so, dass sich beim Giro da gar nicht so viel tut, weil wir erleben das ja im Prinzip Jahr für Jahr im Mai, dass da noch Schnee liegt und vielleicht liegt dann einfach wieder Schnee. Also da nimmt sich vielleicht das gar nicht so viel zum ansonsten schon Angetroffenen. Bei der Vuelta, die geht ja dann bis in den November rein.
Ja, das
da bin ich echt mal gespannt. Also
ich weiß nicht, was so klimatisch der, hier, du bist doch in der Geschichte eher zu Hause, ne? Klimatisch der wärmste Monat in Italien zum Beispiel ist, ne? Wenn es jetzt der Juli zum Beispiel wäre, ne? Einfach zwei Monate davor ist das Wetter noch nicht so warm und zwei Monate danach oder drei Monate danach ist es schon wieder nicht so mehr so warm, ne? Das kann in der Tat so sein, ne? Dass der Giro im Prinzip zu gleichen klimatischen Bedingungen fast stattfindet, wie es im Frühjahr dann der Fall ist. Aber auf jeden Fall wird die Vuelta, unter meteorologischen Gesichtspunkten dann oder wie man es immer nennen mag, die spannendere Rundfahrt oder die vom von der normalen Vuelta abweichendere Rundfahrt sein. Sind wir mal gespannt.
Gut, ein Punkt noch zur Tour.
Ja, klar.
Und da will ich nochmal auf den Kampf ums grüne Trikot eingehen. Mhm. Also ich glaube, Sam Bennett hat gezeigt, wie man Peter Sagan schlagen kann, indem man einfach ihm die Möglichkeiten nimmt, über Gruppen seine Punkte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach zu ergattern und damit den Vorsprung rauszuholen. Aber der Tourkurs kam ihm dabei natürlich auch enorm entgegen. Das muss man natürlich auch nochmal ansprechen, weil wir gerade in den letzten Jahren immer auch den Fall hatten, dass dann auch mal die Zwischensprints mal eher gegen Ende waren oder eher mal auch nach dem ersten Anstieg, der dann vielleicht zweite oder erste Kategorie war. Und dieses Jahr ist mir insbesondere aufgefallen, dass die Zwischensprints mitunter sehr, sehr früh bei der Etappe waren. Und das hat es natürlich auch erleichtert, für den Sam Bennett da oftmals dann doch mit dabei zu sein und quasi dann auch die entsprechenden Punkte da zu holen. Also das war für mich schon aus meiner Sicht ein wahrnehmbarer Unterschied zu den vergangenen Jahren.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass Peter Sagan zweimal, ja, also einmal zumindest Pech hatte, wo ihm die Kette im Finale runterfliegt, wo Bora auf der Windkantenetappe alles auseinanderfährt und Bast da das andere Mal zurückversetzt wurde im Sprint.
Ja, natürlich, ja.
Andererseits, dass man da jetzt vielleicht auch für die kommenden Jahre ein bisschen Spannung reinbringt im Sinne von nicht mehr Seriensieger Peter Sagan, sondern im nächsten Jahr Herausforderer Peter Sagan, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ich finde, da mal ein neues Gesicht vorne zu haben, vielleicht auch als Motivation für Peter Sagan, nicht übel. Wie sieht's denn aus mit Sagan, also Personalie Sagan? Nächstes Jahr 2021 noch bei Bora Hansgrohe. Wie viel würdet ihr darauf setzen, hier, Thomas, du bist doch der Wettkönig, wie viel Euro setzt du darauf, dass er 2022 im Trikot von Bora Hansgrohe fährt?
Ich würde mal sagen, also ich denke, es wird sein letztes Jahr in dem Team, also Ralf Denk hat es jetzt in einem Interview auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er sich für Sagan da auch nicht mehr die reine Kapitänsrolle irgendwo vorstellen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ein schöner Gruß nach Raubling von Sam Bennett jetzt, dass man letzten Endes, dass er den richtigen Schritt getan hat und Bora Hansgrohe letzten Endes ja ohne diesen Fahrer schlechter dasteht als mit Sam Bennett.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, dazu hat man natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Zeichen gesetzt. Also die zwei Paradedisziplinen von Peter Sagan sind oder waren Sprint- und Kopfsteinpflaster-Klassiker letzten Endes. Im Sprint hat man Pascal Ackermann, der sicherlich im reinen Sprint mittlerweile der schnellere ist. Und jetzt holt man natürlich auch nächstes Jahr Nils Pullitt, Deutscher, der auch schon Zweiter bei Paris-Roubaix war und dem man in gewisser Hinsicht natürlich auch ein Stück weit was versprochen hat für die Zukunft. Von daher hat man quasi beide Sparten, in denen Peter Sagan in den letzten Jahren da der Vorreiter war, auch neu besetzen können letzten Endes. Und aus meiner Sicht hat Peter Sagan mitunter auch nicht mehr die Strahlkraft, die er vielleicht noch vor 2-3 Jahren hatte, als er da regelmäßig Weltmeister wurde.
Anders gefragt, wenn du jetzt vom Bora oder von Hansgrohe und im Unternehmen untertätig wärst für PR und könntest, hast im Prinzip dreimal im Jahr Zugriff auf einen Fahrer, der bei einer Veranstaltung jetzt mal so als Aushängeschild da steht, hätte man vor 2-3 Jahren wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken und sofort ohne nachzudenken Sagan genommen. Da ist heute vielleicht ein Kemner auch für die Unternehmen interessanter als deutschsprachiger Etappensieger von der Tour. Und das ist ja auch eine Währung, die in dem Sinne wichtig ist für einen Teammanager oder Teamchef, welche Fahrer er verpflichtet.
Ja, also wenn ich jetzt 2-3 Fahrer aussuchen dürfte, egal was sie kosten, dann wären das jetzt aktuell weniger Sagan, sondern dann wäre das Wout van Aert, das wäre Mathieu van der Poel und das wäre dann noch einer von den jungen Kletterern, Evenepoel oder Pogacar oder sonst wer.
Na, ich meinte jetzt eher so im Sinne von, ne, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, Weihnachtsfeier von Bora, ne, und ich hätte gern einen Fahrer dafür so als einen Programmpunkt in der Abendgestaltung, ne, dann würde ich, hätte mir vor Jahren noch, hätte man ohne mit der Wimper zu zücken sofort Sagan gesagt und jetzt sagt man halt vielleicht eher Kemner oder ja, im kommenden Jahr ein Nils Pollitt oder wer da noch im kommenden Saison sich da auszeichnen wird.
Wobei Nils Pollitt ja eher Werbung für ein bestimmtes Produkt machen könnte ich mir gut vorstellen.
Da erwischst du mich falsch.
Warte. Er hat doch so schöne weiße Zähne.
Aber was hat das mit Bora? Achso, du meinst bei Hans Grohe eher im Badezimmer unterwegs, oder was?
Ja, Badezimmer in Kombination mit Zahnpasta.
Achso, ja, okay. Aber ja.
Gut, was haben übrigens deine Recherchen zu Johann Mühleck ergeben?
In Teilen war ich gar nicht so weit entfernt von dem, was ich dachte, was es wäre. Also er hat zum einen deinen damaligen Bundestrainer beschuldigt, seine Getränke irgendwie zusammenzusetzen, komisch. Und zum Zweiten hatte ich die mit dieser Doping-Vergangenheit, war schon in der Tat etwas, weil er bei den Olympischen Spielen mal positiv getestet wurde und ihm aufgrund dessen zwei Medaillen aberkannt wurden.
Angriff Pogacar.
Bitte?
Angriff Pogacar.
Ach so, ja, also ich habe jetzt stundenlang recherchiert und dann werde ich gefragt und abgewürgt. sehr unschön, sehr unschön.
Aber ich dachte, das ist jetzt doch dann mal so ein Punkt, wo man auch mal aufs aktuelle Geschehen eingehen muss.
Ich wäre sehr, sehr verbunden, wenn du einfach, wenn so etwas passiert, noch 10 Sekunden wartest und es dann erst sagst, weil ich offensichtlich im Livestream etwas verzögert bin. Ja, also einfach vielleicht nochmal warten, mit der auch. Das wäre mir sehr, würde ich sehr.
Entschuldigung.
Nee, das kannst du ja nicht wissen. Pogacar, genau, versucht jetzt gerade 41 Kilometer vor Ende des Rennens ein bisschen mal dran zu zipfeln. Wie ich finde, ein bisschen früh vielleicht. Ich hätte, glaube ich, darauf gerechnet, dass er mindestens noch eine Runde wartet, bis der erste richtige Angriff kommt.
Und Roglic, glaube ich, gerade irgendwie defekt.
Er hat sich verschaltet irgendwie und hat da das halbe Feld aufgehalten.
Ja, vielleicht das ist taktisch sehr klug verschaltet.
Das ist eine sehr kluge Entscheidung gewesen, ja?
Ja. Wenn wir es jetzt gerade so quasi auf den Präsentierteller geliefert bekommen, wir hatten ja auch schon mal Technik irgendwie so immer so ein bisschen, hab's eben schon angesprochen, Scheibenbremsen, Felgenbremsen hat überhaupt keine Rolle gespielt, war jetzt überhaupt nirgends Thema. Du, Thomas, hab ab und zu schon mal kritisiert, dass irgendwelche Profis auf
Also heute ist Pogacar auf jeden Fall mit einer Felgenbremse unterwegs.
Ja, und ich meine auch, das gesehen zu haben bei der Tour. Dass Prototypen getestet werden bei den Profis, die dann gefahren werden während der Rennen und so. Ich finde das Thema Technik und alles, was da rumspielt, bei dieser Tour komplett unauffällig im besten Sinne des Wortes. Also es ist jetzt nirgendwo irgendwas passiert. Niemand hat jetzt wegen eines, also abgesehen von jetzt so mal einem typisch platten Reifen von Port oder, ne, da gab es keine großen Probleme oder Überraschungen, wo es in den vergangenen Jahren ja schon immer mal wieder Diskussionen gab. Ist euch da was aufgefallen? Mir nicht. Also ich habe nichts mitbekommen. Die Stille sagt mir ja, ich habe recht. Was haben wir noch von der Tour? Fandet ihr, die Tour hat sich, also wir hatten ja vorher große Erwartungen, oder ich zumindest hatte vielleicht größere Erwartungen als viele andere in Bezug auf die Ausgeglichenheit. Ich habe zwischendurch mal gesagt, das ist eine relativ langweilige Tour. Das hat natürlich mit dem Paukenschlag am Ende, wurde das ein bisschen ja relativiert, aber im Grunde genommen, dass man gesagt hat, wie in allen Jahren davor, Ineos so dominierend und diesmal gibt es deutlich mehr Favoriten, das war dann irgendwie doch nicht so der Fall. Also Roglic hat ja, wie viele Tage hat er das gelbe Trikot gehabt? Ich müsste jetzt mal nachschauen, aber so 15, 16? Ja, hallo?
Ja, so 2 Wochen etwa.
Ja, ne?
Also genau weiß ich es jetzt nicht, allerdings war es für mich trotzdem dann noch sehr, sehr lange sehr offen. Also die Abstände wurden ja nie wirklich groß. Und das wurde ja letzten Endes Roglic ja dann auch zum Ende hin zum Verhängnis.
Aber würdest du denn sagen, also ob die Abstände jetzt, ne, also er hat es an Etappe 4, hat er das schon gehabt? Genau, an Etappe 4, von 4 bis Etappe 20 hat er das getragen, 16 Tage. Aber hattest du denn die ganze, also ne, ja, die Abstände waren nicht groß, aber ich fand das Team Jumbo so, abgesehen davon, dass sie natürlich nicht die Mannschaftswertung gewonnen haben, aber so überragend oder so dominierend, dass wir doch eigentlich ab dem Zeitpunkt Etappe 4, 5, 6 so ungefähr, hat doch jetzt nicht wirklich jemand noch groß gezogen. Also klar, Bernal noch als leichtes, als die Waffe, die wir noch alle im Köcher hatten, um nochmal eine spannende Tour zu bekommen, aber als er dann eingebrochen ist, ab dem Zeitpunkt war es doch nicht wirklich noch spannend im Sinne von die Gesamtwertung. Thomas.
Ja, also man hatte immer so das Gefühl, dass Team Jumbo das auf sicher hat. Und wie wir rausgefunden haben, war es letzten Endes eine trügerische Sicherheit. Aber ich fand diese Windkante, wo halt Pogacar und auch ein Richie Port diese Zeit verloren haben, fand ich doch, hätte das Ganze nochmal enger gemacht und mit Sicherheit vielleicht einen anderen Verlauf der Tour gegeben. Wie gesagt, wenn der Pogacar frühzeitig schon in Gelb gewesen wäre.
Mhm. Ja, das klar, das hätte dem ganzen einen Spin geben können. Gut, dann haben wir da jetzt den Deckel drauf gemacht. Das war die Tour de France 2020. Komplett andere Umstände, komplett anderes Ergebnis, als es man vielleicht noch zwei Tage vorher erwartet hätte. Insgesamt aber eine schöne Veranstaltung. Und ja, ich sag mal, hätten wir im April, Mai uns eine Tour wünschen können oder hätten wir da gesagt, wir werden so eine solche Tour erleben mit einem Wachwechsel noch am vorletzten Tag, dann hätten wir uns wahrscheinlich sehr, sehr glücklich geschätzt und wären sehr glücklich gewesen. Kommen wir kurz zur WM. Also was bisher gelaufen ist, ne, ich, wie immer sage ich das jetzt an der Stelle, das Damenrennen lassen wir mal außen vor. Nicht, dass das nicht bemerkenswert gewesen wäre, dass die Zeitfahrsiegerin auch spätere Siegerin des Road Race geworden ist. Nur wir kennen uns mit dem Damensport einfach zu wenig aus. Deswegen würden wir dem nicht gerecht werden und lassen das außen vor. Sondern
doch, einen Punkt will ich noch sagen.
Ja, immer.
Eine grandiose Vorstellung von Liane Lippert. Mit 22 Jahren damit den Besten mitzufahren, am Ende Fünfte zu werden, das war schon richtig stark. Auch von Lisa Brennauer, die den ganzen Tag in der Führungsgruppe war und hinten raus dann auch noch sehr, sehr stark für Lippert gearbeitet hat, fand ich erwähnenswert.
Ja, du erwähnenswert immer, nur ich habe zu wenig mitbekommen oder fühle mich da auch nicht kompetent genug, dazu was zu sagen. Ich habe mich gefreut, dass beim Zeitfahren die beiden Deutschen, ne, also wir hatten, ich muss ehrlich gestehen, seit unserem Interview damals mit Mieke Kröger habe ich da immer noch immer so ein Auge drauf, die ja gestern Achte geworden wäre und wie ich mich sehr gefreut habe. Lisa Brennauer Vierte, aber außerhalb des Ergebnisses kann ich da wirklich nichts zu sagen, ne, außer dass die Anna van der Breggen als Holländerin sowohl das, das Einzelzeitfahren als auch das Eliterennen der Frauen gewonnen hat. U23 ist ja komplett flach gefallen, Junioren flach gefallen, Mannschaftszeitfahren alles ausgefallen, weggefallen, ist in diesem Jahr leider so. Kommen wir zum Herren-Einzelzeitfahren vielleicht kurz noch. Ist jetzt auch nicht wirklich eine große Überraschung gewesen, ne? Also, doch,
also in, mit dem Abstand für mich auf jeden Fall eine Überraschung.
Ja?
Ja.
Also
Thomas, ich weiß nicht, wie du es siehst, also dass Ghana mit zu den Favoriten zählt, auf jeden Fall. Dass Dennis dann doch so stark abkackt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Thomas auch erstaunlich stark, also hätte ich so in der Form jetzt auch nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass Ghana da so dominant auftritt, Hut ab.
Wobei ich ihn nach dem Tirreno-Zeitfahren schon als den Favoriten gesehen habe, aber klar, dass er jetzt da so die anderen dominiert, ja, war vielleicht so nicht zu erwarten. Wobei Garen Thomas hat ja noch moniert, dass er da das Zeitfahren ohne Wattmesser bestreiten musste und dann wäre er vielleicht ja, ein bisschen anders noch reingekommen. Aber es gibt auch viele, die sagen hinterher, Ghana kam die Kürze, also 31,7 Kilometer dieses Zeitfahren nur lang, sehr entgegen, weil auf diesem letzten Streckenabschnitt hat er ja schon wieder ein bisschen Zeit verloren. Also wäre es da noch länger gewesen, hätte es vielleicht auch noch anders ausgehen können.
Ich glaube auch, dass Gerard Thomas einfach so auf den, der ist halt gerade so auf den Giro fokussiert oder trainiert, der ist halt jetzt auch gerade richtig, richtig, richtig gut in Form. Ron Dennis ist ja immer eine Wundertüte, ne? Der kann hopp und top gleichzeitig sein, weil dann denkt man sich manchmal. Und ja, Wout van Aert mit der Tour in den Beinen schon. Ich war jetzt nicht besonders überrascht. Ne? Ich hätte jetzt vorher Ghana.
Wobei man das natürlich schon auch ein Stück weit mit einbeziehen muss. Klar, Thomas geht auf Giro und will da sicherlich auch zeigen, dass er es immer noch kann. Aber der Giro hat jetzt auch noch nicht begonnen. Das heißt, das Zeitfahren war dann 1,5 Wochen vor Giro-Start etwa. Und seine Topform braucht er auch nicht gleich an Tag 1, sondern die reicht dann auch in der zweiten, dritten Woche.
Mhm. Aber das war jetzt.
Und Ghana und Dennis sind natürlich da zwei ganz andere Fahrer. Die haben sich komplett auf dieses Zeitfahren vorbereiten können. Und deshalb war ich gerade von Dennis da doch enttäuscht.
Du, ich glaube aber wirklich bei Dennis, ey, wenn ihm morgens irgendwas bei den Frühstückslocken nicht passt, dann ist der Tag gelaufen für den. Also ich glaube, das ist so ein Gemütsfahrer oder so ein Gemütsmensch auch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag man mal anders beurteilen. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein Faktor, bei dem den man einfach nicht ausschalten kann. Und fällt mir noch gerade eine Ergänzung noch zur Tour ein. Ne? Hattest du es mir nicht geschickt, dass Pogacar auch komplett ohne Wattmesser und Pulsuhr und sonst was gefahren ist? Beim Zeitfahren.
Genau, ja. Ne? Der ist weder mit Wattmesser noch irgendwie mit Pulsuhr und auch, ja, so total spartanisch gefahren.
Das jetzt im Gegensatz zu Gerard Thomas, der bemängelt, dass sein Wattmesser nicht dran ist. Ne? Also hätte man einfach mal sagen können, du, der andere gewinnt, zertrümmert alle anderen Favoriten.
Und auch jetzt im WM-Rennen fährt Pogacar einfach wieder Freischnauze drauf los.
Ja, Also vielleicht ist das auch die vielleicht ist auch so ein unbekümmerter Menschfahrer Charakter. Soll er sich das mal hoffentlich erhalten. Und vielleicht ist das auch, wenn, vor allen Dingen, wenn das jetzt alles, was wir am Anfang auch als Diskussion über seine Person und sein Umfeld gebracht haben, das Allerbeste, was sein kann, ne? Diese Unbekümmertheit, dass, wenn das wirklich alles so koscher ist, ne, dann, dass er das so abstreifen kann. Ja, zum Einzelzeitfahren gibt es auch, glaube ich, sonst nichts, was man so erwähnen könnte. Ne, ist natürlich schade, dass manche Fahrer da jetzt nicht angetreten sind oder dass vielleicht nicht so hundertprozentig die Spitze da war. Aber das ist in diesem Jahr halt alles ein bisschen anders. Herren, ein Rennen ist jetzt gerade bei Kilometer 35. Ich denke, jetzt wird auch langsam, werdet ihr beiden so ein bisschen nervös, dass wir hier mal die Sendung dicht machen und wir es gucken können. Wir können es auch noch zu Ende kommentieren, aber dafür sind, glaube ich, zu wenig Hörer, ist es zu wenig interessant, um es später dann im Stream nachzuhören. Das wir könnten natürlich kommentieren und wir lassen es dann am Ende, muss jeder ja selber entscheiden, ob es zu Ende hört. Aber was denkt ihr, wie es ausgehen wird? Jetzt Kilometer 35 vom Ziel, Pogacar hat etwa 6-7 Sekunden zwischen sich und das Feld gebracht. Wer ist heute euer Favorit?
Van Aert. Mhm. Also wobei ich auch dazu sagen muss, ich fand die, also gerade wenn man, also ich habe das tatsächlich ab 9.40 Uhr geguckt.
Ich auch. Ich habe es 9.40 Uhr, ich habe es 9.40 Uhr angemacht. Ich musste zwischendurch kurz wählen gehen, weil heute ist hier in Köln Wahl, also Bürgermeisterwahl. Aber ansonsten läuft es nonstop hier durch. Einmal kurz zwischendurch ein Nickerchen gemacht, aber ich habe alle Dramen schon mitbekommen. Also der Mexikaner, der hinten rausfällt. Was hat man noch? Der Japaner, der aus der Spitzengruppe rausfällt. Ich habe wirklich alles mitgenommen.
Der Grieche,
wie man sich gefragt hat. Ein schöner Tweet, den ich irgendwo gelesen habe. Mann, muss der, so wie der dran zieht, muss der noch einen starken Mannschaftskollegen haben. Ach nee, der fährt ja alleine.
Also da fand ich das Interessante, 2018 bei der WM in Innsbruck, da waren ja Thomas und ich zusammen in Innsbruck Eagles oben auf diesem einen Anstieg, ganz oben an der Kuppe. Und da ist dann auch gleich bei Kilometer Null ein Grieche mit in die Ausreißergruppe gegangen. Ich glaube, der hat nach 15 Kilometer die Ausreißergruppe nicht mehr halten können. Ja. Und ist dann, glaube ich, gleich ins Auto gestiegen.
Ja, aber der ist gleich rausgefallen. Einmal, er kommt von irgendeiner Insel, einmal hat die komplette Insel in der Taverne ihnen zugejubelt und er hat vielleicht vorher gesagt, ey, pass auf, schaltet nicht erst nach Mittagessen ein, sondern seid mal direkt nach dem Frühstück an Bord, weil lange seht ihr mich nicht. Also ich finde solche Geschichten immer sehr, sehr schön. Das zeichnet für mich sowohl das WM als auch das Olympiarennen immer aus, solche Geschichten.
Ansonsten wirklich Van Aert. Ich glaube tatsächlich, dass es heute einige Fahrer gibt, die das grundsätzlich gewinnen können, aber wenn jetzt wirklich am Ende da noch ein paar Fahrer zusammen sind und Van Aert hat noch ein starkes Team, dann gehe ich davon aus, dass er da vorne mit dabei sein kann und dann geht es in den Sprint rein und da ist er sicherlich mit einer der Stärksten. Wer noch einen starken Eindruck gemacht hat vor ein paar Kilometern war Michael Matthews, der ist glaube ich direkt hinten dran, dem traue ich da auch einiges zu. Man muss halt einfach gucken, wie das jetzt dann in der letzten Runde tatsächlich läuft. Also am Anfang des Rennens hatten die Nachführarbeit ja hauptsächlich die Dänen und die Schweizer übernommen tatsächlich. Mhm. Das fand ich mutig. Mark Hirschi war bei der Tour sicherlich einer der stärksten Ausreißer. Aber dass man dann gleich in so einem großen Rennen auf ihn setzt und auch wirklich aktiv Nachführarbeit leistet, das hat mich doch überrascht. Das gleiche bei Vogelsang, weil Vogelsang das Rennen auch nur tatsächlich gewinnen kann, wenn er wirklich an einem Anstieg alle stehen lässt. Und das sehe ich bei der mannschaftlichen Geschlossenheit anderer Teams so noch nicht, muss ich sagen.
Vogelsang wäre jetzt auch ein Fahrer, den ich auf dem Schirm hätte, der man so bei der vorletzten Runde vielleicht so eine Attacke fahren könnte. Vorausgesetzt natürlich, dass man bis dahin Pogacar wieder einholt, der so ganz, 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 ganz langsam etwas Distanz zwischen sich und das Feld bringt. Ich bin auch, also Van Aert ist der Kandidat, der offensichtlich ist und ja, ich denke mal, Wettquoten, Thomas, Wettquote ist wahrscheinlich für Van Aert die geringste, beziehungsweise macht man am wenigsten Geld. Ja.
Ich denke auch, eigentlich Wout van Aert kann sich nur selbst schlagen und so ein kleiner Geheimtipp, den ich jetzt vor heute noch hatte, also ich weiß gar nicht, ob er noch dabei ist, ist Carapaz, weil er für mich mit Pogacar der Fahrer der mit der stärksten Form aus der Tour rauskam. Mhm. Und als ist zwar jetzt relativ alleine dann, aber als Ecuadorianer, aber vielleicht, der kann auch ganz gut sprinten.
Vielleicht macht auch die Kolumbien-Connection da einiges noch. die ihm helfen. Das fand ich heute Morgen beim ich weiß gar nicht, was ich geguckt. Ich habe Eurosport Stream, glaube ich, geguckt, wie dann darüber gesprochen wurde, dass Nationen, also was mehr zählt dann, die Nation oder das eigentliche Team, für das man das ganze Jahr fährt. Und da wurde dann so ein bisschen drumherum geschwurbelt. Ich meine, das ist ja ganz klar. Also ne, Charles Vigilius muss man nur mal lesen. Da weiß man, dass die Italiener ihn oft ihm schon Geld gegeben haben dafür, dass er für sie gefahren ist. Und das ist ja ein offenes Geheimnis, ist schon fast untertrieben, dass da teilweise der Name auf der Hose dann doch wichtiger ist als hinten auf dem Trikot. Aber naja, ist halt im Radsport so. Aber was ich nicht wusste, dass zum Beispiel Mark Renshaw noch nie eine WM gefahren ist oder damals nie eine WM gefahren ist, weil die Australier sich gesagt haben, der fährt eher nur für Cavendish anstatt für uns. Also was ja auch irgendwie richtig ist. Also im Sinne von durch die Entscheidung für die Australier. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich meine, wir hätten eh nur von der Glotze gehangen und hätten WM geguckt, war mein Argument, es jetzt zu machen. Ich glaube, das Argument ist auch nach wie vor richtig. Wir haben geplant, wenn ihr euch das vielleicht in einen Kalender noch eintragen möchtet, am kommenden Donnerstag, den 1. Oktober, unsere Pre-Show zum Giro. Heute machen wir die Tour dicht und nächste Woche Pre-Show zum Giro, auch einmalig in unserer Geschichte, sozusagen aufzunehmen. Wir werden, da das mit dem Livestream ja jetzt immer ganz gut klappt, werden wir das auch wieder live streamen. Das heißt, wenn ihr am Donnerstagabend nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr euch jetzt schon mal ein kleines Häkchen in den Kalender machen. Wie gesagt, bedanke mich bei euch beiden, bedanke mich bei den Hörern für die Unterstützung. Also wie immer, wenn ihr etwas bei Amazon bestellen solltet und es über uns macht, macht ihr Jeff Bezos weniger reich. Und wenn ihr uns sonst etwas spenden möchtet, dann immer gerne. Wenn ihr da keine Möglichkeit so seht oder nicht wisst wie, meldet euch gerne kurz per E-Mail bei mir, das ist auch gar kein Problem. Also da sind wir die wenigsten, die euch einen Stein in den Weg legen möchten. Danke an euch zwei und genießt jetzt noch die WM. Und wenn ihr das hört, werdet ihr wahrscheinlich schon alle wissen, wer der WM-Sieger ist. Das habt ihr dann voraus. So ist das halt. Macht es gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
Danke, tschüss.